So, wir haben mehr als drei Hörer.
Wir können es theoretisch.
Ich glaube, heute ist Rekord. Mehr als drei Hörer.
Ja. Ja, mehr als drei Hörer sind anwesend. Oh, dann müssen wir jetzt wo anfangen.
Ist ja schlimm. Ich würde sagen, es geht los, weil wahrscheinlich sind hier wirklich mehr als drei HörerInnen, sondern es sind wahrscheinlich garantiert auch noch außen vor den Rundfunkgeräten ein paar Leute, die jetzt mit Spannung darauf warten, was denn heute für ein Podcast kommt. Vielleicht sind auch ein paar regelmäßige Podcasts verfolgen. Seit wann macht ihr denn eigentlich schon Podcasts?
Seit immer.
Seit immer.
Ja.
Immer ist ganz schön lang.
Also ja. Ich glaub, mein erstes Feature war über meine eigene Geburt. Das da hat es aber dann relativ schnell, ist das dann zum Schnitt gegangen. Deswegen war das da nicht so erfolgreich.
Ja, demnach ist Cyril gerade 16 Jahre alt, weil ich glaube, so lange gibt es Penta-Radio.
Nee, 16,5 mittlerweile.
16,5 mittlerweile.
Ah ja, okay, dann müssen wir dann trotzdem während der Sendung Cyrils Mutter anrufen, dass sie den abholt, weil... Ja.
Doch nicht volljährig, sorry.
Ist dann wahrscheinlich zu spät.
Während der Sendung, falls auch noch mehr als die Mütter anrufen wollen, vielleicht auch der ein oder die ein oder andere, es gibt unter 0351 4075 2057, wird auch nochmal eingeblendet, sind drin die Möglichkeit zu partizipieren. Wir sind richtig modern, wir haben hier interaktive Podcast-Setup und können jederzeit hier über unseren Apparat.
Vergiss nicht zu erwähnen, dass natürlich auch alle Feldtelefone auf dem Gelände funktionieren.
Alle Feldtelefone. 5 an der Zahl gibt
es. Keine Ahnung, ich habe nicht gezählt.
Ja. Was habt ihr denn für ein Thema mitgebracht heute? Was fällt euch ein zum Thema morgen? Was ist morgen wichtig?
Es geht hier mit News los. Es gibt, also können wir noch nicht sagen.
Simon hat noch nicht so gesagt. Also wir haben noch nicht angefangen.
Ja, das ist sowieso nicht.
Okay, aber ihr könntet ja schon mal anteasern, in welche Richtung es geht.
Ich habe 4 Buchstaben. N-E-W-S.
Genau. Nee, 2 Buchstaben. G-O-I.
G-O-I.
Genau. Dann würde ich in diesem Sinne einfach mal mich selbst überraschen lassen und wünsche euch viel Spaß beim Pentacast, diesmal am Freitag. Ja, freut euch.
So, ich habe gehört, wir müssen wieder Penta-Radio aufnehmen. Ich hoffe, ihr habt alle eure Telefone in Flugmodus geschaltet. Nicht, dass da während der Sendung jemand anruft, wäre ja blöd.
Ja, das wollen wir alle nicht. Wenn, dann müsste es schon über Feldtelefone funktionieren.
Gibt es dafür einen Flugmodus eigentlich?
Ja, aber das machen wir am Schluss.
Oh. Ach, die gehören ja nicht uns, oder?
Doch, Chrissy gehören die, habe ich gehört. Ups. Also ihr könnt jederzeit anrufen, wir werden es versuchen. Ich bin selber gespannt, ob das wirklich passiert. 0351 4075 2057. Ich werde es nicht nochmal sagen.
Ja, genau, sonst muss ich nochmal Stellen rauspiepen für die Podcast-Fassung.
Aber wir haben es ja da am Tisch stehen, also was ihr jetzt noch wissen wollt. So, also dann würde ich sagen, fangen wir an, oder?
Ich bin hier in einem Ort, der ist sehr seltsam. Wenn ich rumlaufe, ist es sehr laut. Und auch nur meine Jacke bewegt, kann man das deutlich hören.
Ich habe gehört, es ist der 26. September und 2023 und da gibt es ein Penta-Radio und jetzt klingelt hier schon ein Telefon, da muss ich wohl mal rangehen.
Ich gehe davon aus, dass wir das Thema nicht schaffen, wenn ja ständig das Telefon klingelt.
Guten Abend. Guten Abend, hier ist ein Gespräch für euch von außen.
Oho.
Aus der
Dann, ich würde euch mal vermitteln.
Ja, sehr Dank. Sehr vielen Dank.
Hallo.
Guten Tag. Hier ist das Penta-Radio.
Und hier ist ein Zuhörer.
Ah ja, sehr gut.
Der ruft aus der Vergangenheit an, habe ich das Gefühl.
Das ist heute schon Dienstag?
Was möchte der Zuhörer uns denn mitteilen? Wir haben ja noch nicht mal richtig angefangen.
Ich kann euch ganz gut leiden.
Ah, das ist sehr nett. Das freut uns.
Das war's schon. Danke, tschüss.
Bis später. Dankeschön.
Danke, tschüss. Danke.
So, ich habe eine grobe Ahnung. Ich habe einen leicht thailändischen Akzent erkannt.
Ja. Ich habe auch ein bisschen einen Verdacht, wer hier einfach so anruft.
Na gut.
So.
Da war's.
Genau.
Jetzt geht's los.
Jetzt geht's los. Also, wer ist denn hier mit mir im Studio heute?
Ja, hier ist der Mole.
Hier ist Cyril.
Der Honky. Der es selber nicht glauben kann.
Ja, und irgendwie dieser Simon.
Ja. Und wir müssen noch dazu sagen, dass wir gar nicht im Studio sind.
Genau, ja, genau. Wir sind nämlich heute in einem anderen Studio. Das Studio ist etwas halliger, wie ihr vielleicht hören könnt. Wir berichten nämlich heute live von den Datenspuren für euch Radio- und Podcast-Hörer in der Vergangenheit vom 15. September 2023. Und ich würde sagen, wir starten einfach in die News.
Also Goi!
Goi!
Genau, wir hatten vor ziemlich genau einem Jahr, glaube ich, das kann ich auch nochmal kurz prüfen, indem ich einfach gucke, ja, Tatsache, vor einem Jahr hatten wir die Meldung, das war gerade ein Monat nach unserer KI-Sendung, die allererste KI-Sendung, wo es um Stable Diffusion und Midjourney ging, also diese KIs, die Bilder erzeugen können aus einer Beschreibung. Und gerade einen Monat später gab es eine Meldung, dass jemand an einem Kunstwettbewerb teilgenommen hatte, ich glaube irgendwie in Michigan oder sowas, irgendwie so eine State Fair, also so ein, ja, wie so, was hier bei uns Tag der Sachsen wäre. Und bei sowas gibt es auch in dem Fall die Gelegenheit für einen Kunstwettbewerb. Dort wurden Bilder eingereicht, unter anderem eines, was dann den Preis gewann, nämlich ein Bild, was von so einer KI erzeugt war und dann von dem entsprechenden Bediener der KI dann noch ein bisschen retuschiert und weiterbearbeitet wurde. Und das hat natürlich einen großen Aufschrei damals erzeugt. Wir haben das letztes Jahr in der entsprechenden Sendung vom September gewürdigt.
Aber ich muss dich kurz abwürgen, weil wir sind ja live. Das heißt, hier gibt es Live-Publikum. Wer von euch hat denn diese Sendung gehört?
Hey, den Hendo. Ja, sehr gut. Wir haben auf jeden Fall schon mal zwei Hörer.
Also alle drei nicht, aber zwei davon. Also eigentlich die Mehrheit so gesehen.
Zwei von den drei Hörern, die wir immer haben, haben diese Podcast-Folge gehört, wo wir über die KI berichtet haben.
Sehr gut. Genau, ebenfalls gehört davon hat das US Copyright Review Office Board, also offenbar eine Stelle in den USA, die darüber entscheidet, für was eigentlich Copyright vergeben werden kann, ob das jetzt irgendwie schon eine hinreichend schöpferische Tätigkeit ist, die damit verbunden ist. Und die haben jetzt festgestellt, dass das Werk mehr als nur eine minimale Menge an Inhalten enthält, die durch künstliche Intelligenz erzeugt wurden. Diese Inhalte müssen in einem Antrag auf Eintragung ausgeschlossen werden. Also es geht hier um die Frage, es sollte dieses Bild halt in das Copyright-Register dort eingetragen werden und es wurde halt gesagt, ja okay, also dieser Teil, den der Mensch retuschiert hat, das können wir akzeptieren, aber das Bild selber nicht. Nee, das ist ja nicht von einem Menschen gemacht und es ist nicht, darauf bezieht sich das Copyright nicht. Ich fühle mich so ein bisschen erinnert an diesen Fall von den Affen, der bei der Kamera auf den Auslöser gedrückt hat und dadurch ein Selfie von sich gemacht hat. Ne? Da war es ja, glaube ich, auch so ähnlich gewesen am Ende.
Honky hält das gerade hier in die Kamera rein. Kriegen wir jetzt vom VOG Probleme, dass wir verklagt werden?
Nein, das ist alles, das ist hier, ich habe das erste interaktive Podcast mit Bildmaterial.
Das ist definitiv von Zitratrecht abgedeckt, würde ich sagen. Wir sind ja hier nicht dem US-Copyright unterlegen.
Und wie ist das jetzt mit dem Copyright? Da wird jetzt sozusagen die Differenz gebildet aus dem Bild, was die KI gemacht hat und dem, was der Mensch gemacht hat und der Teil wird dann gecopyrightet, oder?
Ja, quasi. Ne? Also wenn du irgendwie an das ursprüngliche Bild, was die KI erzeugt hat, rankommst, dann ist das nicht nur Copyright, du kannst es einfach weiterverwenden, scheint wohl die Aussage zu sein.
Gab es nicht mal diesen Gerichtsprozess mit diesem Affen, der ein Selfie gemacht hat, wo dann nicht ganz klar war, wem das Urheberrecht gehört?
Da haben wir ja gerade drüber geredet.
Ich glaube, du warst gerade zu beschäftigt, dieses Bild rauszusuchen. Ich habe genau diese Anekdote gerade schon gebracht, ja.
Ja, gut. Dann ruft einfach an, also, wenn ihr uns was sagen wollt.
Also ich würde sagen, die Sendung ist an der Stelle vorbei. Ich werde jetzt ja einen Plagiatsvorwurf einreichen beim Gericht.
Ja, ich höre eigentlich auch mal ab und zu mal rein, muss ich ehrlich sagen.
Du meinst, Honky plagiert dich jetzt?
Ja.
Live in der Sendung.
Also ich stelle schon mal fest, Honky ist nicht unser dritter Hörer.
Ja, deswegen, wir sind gerade vier, einer muss ja weghören.
Ach so, warte mal, stimmt. Aber wir sind nicht immer im Studio. Also
ja, an die Sofas kann ich mich gewöhnen. Das gefällt mir gut, aber das mit den Kameras nervt ein bisschen.
Ach, weißt du, was eigentlich auch noch fehlt? Wir müssen eigentlich auch die Tischhöhe ansagen, oder?
Vielleicht könnten einige Hörer, die jetzt hier sind, auch Bahngeräusche.
Die Tischhöhe, da bräuchten wir natürlich mal einen Zollstock. Also, wer einen Zollstock vorbeibringen würde, würden wir wie traditionell die Tischhöhe durchsagen.
Ah, ja, das ist halt wirklich.
Also für die Leute, die Penderadio nicht gehört haben, wir haben so ein Meme. Der Tisch ist einstellbar. Und deswegen wird jede Folge die Tischhöhe angesagt.
Ja, also ich habe hier gerade eine Tischhöhe ermittelt von 65 Zentimetern, allerdings mit ein bisschen errorbar, also so 2 Zentimeter plus minus.
Okay, gut.
Wenn wir nicht im Studio sind, wäre es mir auch ganz lieb, wenn ab und zu mal einzelne Personen von links nach rechts rennen könnten oder bei Zuggeräusche machen könnten. Weil das haben wir immer, wenn wir das Fenster aufmachen, weil es zu warm ist oder zu sehr Corona durch den Raum schwebt. Dann fahren wir mal draußen die Regiozüge vorbei, S1, S2, das ja, schöne Grüße gehen raus.
Aber ich dachte, Zugluft ist ungesund.
Ah. Oh Mann.
Was haben wir uns da nur aufgeladen? Genau, Aufgabe ans Publikum, bitte auf dem Feldtelefon anrufen und ein Zuggeräusch machen.
Aus dem Zug heraus am besten.
Aus dem Zug heraus. Auf
dem Feld. Nee, wir haben nicht gesagt, dass es hier einfach ist, anzurufen.
Ja. Oder einfach mal so anrufen und dann irgendwie so das Telefon so hinhalten, dass es eine Stationsansage vom Zug oder von der Straßenbahn aufnimmt.
Denk bitte dran, dass es sicher bleibt, okay? Also kein S-Bahn-Surfen. Oder sowas?
Das ist jetzt das Foreshadowing für das Thema später.
Nur sicher mit Saugnäpfen, würde ich sagen.
Genau, ich habe hier noch eine zweite Meldung zum Thema KI. Und zwar ist ja auch so eine Frage bei diesem ganzen KI-Kram, ja, wenn wir schon von Urheberrecht reden, wie sieht das jetzt eigentlich aus mit diesen ganzen KIs wie ChatGPT oder Copilot und so weiter, wo ganz viele Texte in das Training reingegangen sind, oder ja auch für die Bild-KIs wie Stable Diffusion, Midjourney, wo ganz viele Bilder in das Training reingegangen sind. Wenn diese Bilder oder diese Texte jetzt Copyright haben, überträgt sich das dann eigentlich auch auf das Ergebnis, was ich dann da wieder rausbekomme? Denn es gab ja schon so einige Fälle, wo dann jemand mal demonstriert hat, man kann aus diesem Copilot auch GPL-lizenzierten Code wieder rausbekommen, was dann interessante Lizenzfragen aufwirft. Also wenn das Ding das offenbar reproduziert, ja, und liegt das dann auch diesen Lizenzen und so weiter?
Ich bin ja dafür, dass wir einfach alles KI-mäßige Open Source machen und fertig.
Ja, das ist natürlich eine salomonische Lösung.
Aber das würde das Problem lösen.
Ja, genau. Ne? Na gut, auch Open Source heißt ja nicht, dass es urheberrechtsfrei ist.
Aber warte mal, dann müsste ich jetzt aufregen, nutzt mehr KI.
Wo du hier gerade Urheberrecht sagst, gab es doch nicht diesen Vorfall mit dem Affen?
Also ich kenne einen Affen.
Touché.
Wie man diese Frage jetzt löst, hat hier Microsoft einen ersten Vorschlag gemacht. Die haben jetzt hier gesagt, wir übernehmen alle rechtlichen Risiken für Nutzer von Copilot, die damit Code erzeugen. Also Copilot, die Markenname an der Stelle ist GitHub, aber GitHub gehört ja bekanntermaßen zu Microsoft, Peter Radio berichtete. GitHub Copilot ist halt so eine KI, mit der man Code erzeugen kann. Also ja, eine spezialisiertere Variante von GPT sozusagen, um es ganz einfach zu sagen. Und Microsoft als der Hersteller und Anbieter dieser KI sagt jetzt, wir übernehmen all diese rechtlichen Risiken, wenn unsere Nutzer da verklagt werden, dann springen wir ihnen irgendwie zur Seite. Natürlich Vorsicht, das gilt für die kostenpflichtigen Versionen der kommerziellen Copilot-Dienste von Microsoft und Bing Chat Enterprise, wo offenbar auch dieses Copilot drin ist. Also eventuell, wenn ihr dieses ganze Ding kostenlos nutzt, dann solltet ihr euch vielleicht nicht in Sicherheit wiegen, denn wie wir alle wissen, als kostenloser Kunde ist man nicht der Kunde, sondern nur das Produkt. Und ja, auch abgesehen davon, wie viel so eine Zusicherung, dass tatsächlich diese rechtlichen Risiken genommen werden, dann am Ende wert ist, das wird sich zeigen. Ich bin ja hier auch kein Anwalt, das ist auch keine Rechtsberatung hier. Lest eure Vertragstexte immer schön selber. Und ja, wenn euch dann der Kopf raucht danach, dann ist das vielleicht ein Warnzeichen.
Und das ist dann wieder die Frage, ob man Microsoft als Türsteher haben will.
Ja, genau, ne? Will ich jetzt davon abhängig sein, dass die hier ihren Legal Defense Mann für mich aufmachen und dann komme ich denen vielleicht quer und dann sagen so, na gut, dann ist jetzt unsere Zusammenarbeit hier beendet und jegliche zukünftigen Risiken liegen jetzt doch wieder bei Ihnen, können auch sein. So, also wir haben gesehen, mit KI Datenspuren erzeugen, keine so gute Idee. Ich habe hier noch eine andere Meldung gesehen, die ja vielleicht, oh ja, wir kriegen hier einen ordentlichen Zollstock, macht mal bitte eine bessere Messung vom Tisch. Oh. Schönen Dank.
Genau. Vielen Dank ans Publikum. Wir können das andersrum machen. Können wir das Feldtelefon nehmen und den Stand durchgeben?
Aktuell. Also,
du bist nicht weit weg. Wir haben, ich gebe durch, 62,8.
Ja, also gut. Genau 65 Zentimeter.
Okay. Das ist gerade so außerhalb meiner Fehlerbalken, aber das ist ja auch nur eine Standardabweichung, das geht schon. Oh.
Also gleich den Tisch, Stand durchgeben bitte.
Guten Tag. Hallihallo, hier ist die Vermittlung. Ich habe ein Gespräch für euch.
Ja, vielen Dank. Geben Sie mir das mal durch.
Ja, gerne. Ich vermittle. Verbindung steht.
Also ich soll schon mal durchsagen, dass die Tischhöhe 62,8 ist, ja? Und jetzt, keine Ahnung, ich könnte da niemand hören. Okay, es ist anscheinend ein Trollanruf, glaube ich.
Ich glaube, ich hatte da gerade irgendwie sowas gehört, was wie ein Zuggeräusch klingt, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich daher gekommen ist oder ob das eine Interferenz war.
Ein echter Zug.
Ich glaube, das müssen die nochmal üben.
Du musst die Taste drücken.
Ich meine, wenn, dann wäre es ein feiner Zug.
Ist das der Co-Pilot aus dem Zug?
Ja, wahrscheinlich war das Co-Pilot.
Ich verstehe nur Bahnhof.
Jetzt, ich höre euch, wenn ich die Sprechtaste.
Ich bin voll auf Entzug.
Aber egal. Ich habe noch eine kleine Ergänzung zu dem Thema mit dem Copyright für Chat-GPT-Geschichten, falls euch das interessiert.
Sehr gern.
Die New York Times befindet sich gerade in Lizenzverhandlungen mit dem Hersteller von ChatGPT, denn der hat das gesamte Archiv der New York Times zum Lernen verwendet Und die New York Times meint, dafür müsste sie Geld bekommen. Und sie haben schon mal öffentlich in den Raum gestellt, dass wenn die Lizenzverhandlungen nicht erfolgreich verlaufen sollten, dann würden sie den Hersteller verklagen wegen vorsätzlichen Urheberrechtsverstoß. Und in den USA stehen da drauf, wenn ich das richtig im Kopf habe, $20.000 Strafe pro Verstoß. Die New York Times hat über 1 Million Artikel in ihrem Archiv.
Frag ihn mal, was passieren würde, wenn ein Affe die New York Times kopieren würde.
Ja, genau. Wir haben die Rückfrage, wie denn das eigentlich ist, wenn jetzt Tiere das kopiert hätten.
Nein, explizit ein Affe, bitte.
Explizit, also insbesondere sind einen Affen interessiert, aber...
Er googelt noch. Startpage, DuckDuckGo.
Nein, es ist ein Affe, der nimmt...
Oder er ist selber ein Affe.
Wie auch immer. Dankeschön.
Bitte ja, schön. Vielen Dank für den Anruf.
Also ich bin dafür, dass das Publikum für den ersten Anruf, der produktiv ist, klatscht.
Was heißt denn hier produktiv?
Naja, also wie oft haben wir nachgefragt, ob jemand anruft und uns eine News durchbringt? Ja, das stimmt. Haben wir noch nicht gemacht. Das ist jetzt eine Premiere.
Diese Nummer durch und da ruft eigentlich selten jemand an, das ist richtig.
Du meinst die 0351-3205-4710, also nur auf 89,4, 99,3 auf coloradio.org?
Ja, diese, okay, genau. Ja.
Achso, für euch, die jetzt da gerade anrufen, wir sitzen aktuell nicht im Studio, es ist nicht Dienstag.
Also ruft nicht die 0351-3205-4710.
Ja, genau. Und falls ihr das jetzt im Radio hört, dann ist die Sendung leider schon vorbei und da ist auch niemand im Studio, weil ihr eine Voraufzeichnung hört.
Wenn ihr wollt, dass wir die Nachricht stoppt.
Da ist ein Affe im Studio.
Ach, das ist ein Affe im
Studio. Und der bedient ein Faxgerät, nämlich unter der 0351-3205-4719.
Wobei sich bei diesen Urheberrechtsfragen mir auch schon immer die Frage stellt, also ich denke mal, wenn man das ernsthaft betrachtet, dann sollte man eher erwarten, dass da dann, selbst wenn da jemand zahlen muss, dass da recht geringe Zahlungen rauskommen, weil, also ich würde ja sagen, dass man, dass halt die eigentliche Urheberrechtsverletzung dann wäre, wenn man was, also sozusagen wie viel Anteil hatte denn welcher Text denn der New York Times jetzt an welchem Schnipsel, den die KI ausgegeben hat?
Das Problem an der Sache ist, du versuchst das gerade mit Logik zu lösen. Wir reden hier aber von einem Rechtsfragen.
Ja, okay.
Und von KI.
Hatten wir jetzt schon geklärt, was passiert, wenn die New York Times einen ChatGPT-Artikel in ihre New York Times mit reinnimmt?
Das ist eine interessante Frage.
Warte mal, das ist rekursive KI.
Das wird ja quasi dann immer nur schlimmer, oder? Also ich meine, das kann ja, selbst wenn es nur so ein bisschen schlechter ist als der Originaltext, wird es dann insgesamt immer und immer schlechter.
Ist ja auch tatsächlich die aktuelle Verschwörungstheorie, weil manche Leute so glauben, dass oder beziehungsweise halt so anekdotisch erzählen, dass ChatGPT über die Zeit schlechter wird. Und dass jetzt die These ist, also entweder geht OpenAI die Rechenleistung aus und sie drehen das Ding halt irgendwie auf geringere Leistungen, um die damit ihre finanziellen Mittel ein bisschen länger ausreichen. Und die alternative, interessantere Verschwörungstheorie ist, dass es so schon so viel KI-erzeugten Müll im Internet gibt, auf dem das ChatGPT wieder trainiert wird, wie so quasi eine,
Aber ich meine, das kannst du auch live...
Die Schlange, die sich selber frisst.
Das kannst du ja auch live beobachten, wenn du halt normale Zeitungsartikel liest und die halt gerade nur von der Nachrichtenagentur abgeschrieben sind, dann ist der Mehrwert des einzelnen Artikels auch sehr gering, weil da kannst du ja den gleichen in
Warte X, mal, hörst du da gerade einen Zug?
In X Zeitung finden.
Wir haben gerade einen Zug im Hintergrund gehabt.
Gott sei Dank.
Ich vermute fast, dass Auphonic das rausfiltern wird, aber wir haben es gehört.
Nur echt mit
so,
dem Zug.
Ich habe gehört, es gibt noch weitere Datenspuren, die diesmal von Menschen erzeugt werden.
Von Menschen, gut, das wird natürlich auch von automatisierten Systemen irgendwie abgehandelt, aber zumindest ist das noch nicht KI erzeugt, wobei wer weiß. Chrome hat die Privacy Sandbox ausgerollt. Ich habe jetzt gar nicht vor Augen, ob wir über die Privacy Sandbox geredet haben, aber das ist so in vergangenen Penta-Radio-Folgen, aber es ist auf jeden Fall durch mehrere Schritte durchgegangen, wurde dann öfter mal nochmal umbenannt. Am Anfang hieß es mal FLOC, Federated Learning of Cohorts. Ich glaube, darüber hatten wir mal gesprochen vor mittlerweile anderthalb Jahren oder sowas.
Das hatten wir auf alle Fälle.
Und diese Privacy Sandbox, das verwendet jetzt etwas Ähnliches, die sogenannte Topics API. Und da ist die Idee, ja, anstatt dass die Werbeplattformen hier quasi unseren gesamten Browserverlauf kriegen, macht das eine zuverlässige dritte Anbieterstelle, zum Beispiel Google Chrome, guckt sich unseren ganzen Browserverlauf an und kann dann daraus bestimmte Interessen ableiten. Also so eine feste Liste von Interessen, die man irgendwie hat. Und diese Interessen werden dann mit den entsprechenden Werbeplattformen geteilt durch die entsprechenden Browserschnittstellen. Und das Argument, was Google da an der Stelle vorbringt, ist, ja, das brauchen wir ja, damit wir dann irgendwann mal diese bösen Third-Party-Cookies abschalten können. Ne?
Ja. Macht er das auf der eigenen Maschine oder macht er das?
Achso, okay, ja, das soll lokal laufen.
Achso, und es soll sogar so sein, dass er dir auch die Topics zeigt, die er festgestellt hat, und dass du auch welche auswählen kannst, für die du keine Werbung haben
aber willst. Aber warte mal jetzt, ich habe schon zwei Drittel meines Surfens gefühlt mit irgendwelchen Banner wegzuklicken, also irgendwie DSGVO-Sachen. Mhm. Dann muss ich auch irgendwie meine Privacy-Sandbox wegklicken und irgendwie.
Ja, das kannst du machen. Da gibt es in den Chrome-Einstellungen irgendwo ganz tief drin, da kannst du auch den ganzen Kram ausschalten. Ja,
wie gesagt. Also du musst sie ja nicht für die einzelne Seite sozusagen.
Ja, ja, an- und aber ausschalten. Wenn ich das jetzt anhätte, also ich denke ja immer so an meine Schäfchen, meine Kunden, die so ein Chrome ohne diverse Plugins haben, genau. Mhm. An das Publikum, wer hat keine Plugins in seinem Browser? Oh, die
Hände. Wir sehen keine Hände hochgehen. Keine Hände.
Es ist dunkel.
Heißen die Schäfchen, weil die nur meckern?
Warte mal, und hast du dich gerade gemeldet?
Nein, ich wollte mich melden, weil ich fragen wollte, warum die Schäfchen heißen, deine Kunden. Sind die schlecht rasiert und nur am Meckern, oder?
Das liegt vielleicht an der Qualität, die sie bekommen.
Okay, gut.
Aber auf jeden Fall werden die dann auch alle jetzt immer Hallo, ja, weiter drücken und drücken trotzdem noch Hallo, ja, weiter. Ich möchte gerne auch die Werbung. Und wer weiß, wo das dann irgendwann noch hingeht. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch. Ich bin eigentlich dafür, einfach die Werbung abzuschaffen. Dann ist das Problem gelöst. Also.
Oh, spontaner Applaus, das haben wir selten.
Wahnsinn, als ob dieses Publikum unser Format schon mal zur Kenntnis genommen hätte.
Also ich wäre jetzt zumindest für das, einfach die Idee personalisierter Werbung abzuschaffen, aber es soll ja Leute geben, die das gut finden. Aber ich habe tatsächlich noch ein bisschen Hoffnung mit dem Konzept, muss ich mal sagen.
Werbung?
Weil wir haben ja theoretisch Open Source Browser und dort müsste es ja möglich sein, dass es dort dann einfach so eine Whitelist gibt und dort schreibe ich dann halt rein, ich möchte immer Werbung für
pinke Hausschuhe,
Glitzerknete, pinke Hausschuhe und
Magnetismus.
Okay. Genau, diese, ja, genau.
Ja, das ist dann das neue Tracking von den entsprechenden datenschutzinteressierten Nutzern. Das sind dann alles die Nutzer, die halt genau diese Settings gesetzt haben, die da im Firefox voreingestellt sind.
Also naja, mir fallen da gerade Hacking-Attempts ein. Also das wäre eine schöne DDoS-Attacke. Wenn wir alle dann unseren Browser auf dieselbe Werbung setzen, dann machen wir irgendeine Firma pleite zum Schluss, die dann für diese Werbung Geld bezahlt.
Ja, also so, setzen wir unser Interesse auf Mineralölkonzerne.
Also, damit zahlen wir es Ihnen heim.
Ja, wie gesagt, Chrome hat dieses Argument halt gebracht, beziehungsweise Google, dass sie das ja brauchen, damit sie Third-Party-Cookies ausschalten können. Das ist dann die alternative Lösung, weil es muss natürlich aus unerfindlichen Gründen eine Güterabwägung zwischen den Werbeplattformen und den Nutzern geben. Das Problem an der Sache ist natürlich, es sind zwei Probleme daran. Erstens mal, die Third-Party-Cookies sind immer noch da, die werden halt irgendwann mal abgeschalten. Mal gucken wann, vielleicht 2024, wir werden mal sehen, ne, wie uns halt gerade dann der Sinn steht. Das zweite Problem ist an der Sache, die anderen Browser blockieren Third-Party-Cookies seit Jahren. Also wenn man Firefox oder Safari einsetzt, ist das Thema eigentlich seit Jahren durch. Und irgendwie ist das Internet nicht zusammengebrochen für die Firefox- und Safari-Nutzer. Also irgendwie kann da nicht so richtig was stimmen. Der geneigte Zuhörer unseres Programms weiß natürlich, was daran nicht stimmt. Google ist ein Werbekonzern, verdient halt damit ihre Werbung und ist deswegen nicht daran interessiert, dass dieser Hahn zugedreht wird auf eine sinnvolle Art und Weise. Und durch diese Topics abhängen, was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass für alle anderen Werbeplattformen der Hahn zugedreht wird. Außer jetzt, man ist vielleicht so jemand wie Facebook und sitzt selbst an der Quelle von Nutzerverhalten. Und natürlich, Google hat den Browser in der Hand, kann machen, was sie halt machen möchten und vielleicht funktioniert die API dann einfach ein bisschen besser für sie. Werden wir sehen. Ich habe hier noch so ein Zitat auch rausgegriffen dazu von der EFF, wo es damals auch schon um das FLOC ging, diesen ersten Vorschlag. Googles Argumente basieren auf der falschen Annahme, dass wir zwischen alter Überwachung und neuer Überwachung wählen müssen. Es ist kein Entweder-Oder. Statt das Trackingrad neu zu erfinden, sollten wir uns eine bessere Welt ohne die zahllosen Probleme personalisierter Werbung vorstellen.
Na, ich finde ja auch noch schön, dass mir fehlt der demokratische Ansatz dabei. Google kommt und erzählt mir, du hast die und die Wahl. Ich habe Google nicht gewählt. Ja, ich wähle den Open Source Browser, das ist richtig. Also dummerweise ist Chrome Open Source, zumindest Chromium, dieser Anteil davon. Aber ich finde das schon problematisch, dass Google versucht, mir eine Pseudo-Chance zu geben und dann sagen, wieso, du hast doch die Chance. Aber effektiv habe ich die Chance zwischen Werbung und Werbung. Also,
aber bei Demokratie geht es nicht um einzelne Interessen, da geht es um die Interessen der Masse. Das heißt, in dem Fall haben ja die meisten Leute Chrome gewählt, dass wir Chrome quasi die Marktmacht gegeben haben an der Stelle. Das heißt, alle Menschen, die jetzt nicht technisch versiert auf den Datenspuren sind und quasi nicht verstehen, wovon wir gerade reden, ladet euch einen Open-Source-Browser runter oder
Genau. Benutzt
wenigstens Bing.
Das war auch der Top-Kommentar auf Hacker News dazu, habe ich sehr gelacht darüber. Da meinte so jemand, um dieses Verhalten temporär abzuschalten, geht ihr in folgende Einstellung in Chrome rein und dann halt den Klickpfad beschrieben. Um dieses Verhalten permanent abzuschalten, bitte hier diesem Link folgen und dann der Link zum Firefox-Download.
Aber ich glaube, das könnte man skripten, also würde man schön hinbekommen mit dem Link. Und da würde ich wieder Angriffsmechanismen vermuten.
Eieiei. Wir legen noch eine weitere Ebene Alufolie auf unseren Kopf, bevor wir hier weitermachen.
Ja, wir müssen ja jetzt sowieso was auf unseren Kopf legen, denn wir haben hier offensichtlich eine traurige Nachricht zu vermelden.
Ja, ein paar Datenspuren weniger, aber ja gut, vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie ihr euch das jetzt hier vorgestellt habt.
So, wir müssen nämlich was beerdigen.
Ja, und zwar raubg.to. RARBG.to.
Stopp. Wer kennt das von euch? Wieder keine Hände. Also habt ihr alle keine Hände mehr?
Was? Wie ladet ihr nicht mehr diese Torrents runter?
Ich glaube, seitdem solche Torrents-Seiten, also die haben es echt nicht mehr so die Marktmacht. Früher gab es halt kein Netflix.
Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen enttäuscht, dass ihr alle Netflix gekauft habt oder so.
Aber ich muss schon sagen, ich nutze das gerne, um mir irgendwelche Images für meinen Raspberry Pi runterzuladen, weil die einfach schnell sind, verstehst du?
Das ist aber dafür brauchst du keine Torrent-Seite.
Aber ich habe deutsches Internet, verstehst du? Und da kommt das von verschiedenen Leuten und dann kann ich die Leitung mal ausnutzen. Die kleine.
Ja, das ist richtig. Aber jetzt.
Halt, es sind ja nicht alle so alt wie wir. Ja? Vielleicht muss man Leuten erklären, was Torrents waren mal früher.
Torrents sind Datenströme.
Ah, toll, das ist fast alles im Internet. Also als es noch kein Netflix gab und man trotzdem Serien schauen wollte, suchte man einen Weg, möglichst dezentral an Daten zu kommen. Und das hat man darüber gemacht, dass man sich möglichst zentrale Tracker gefunden hat, die dann halt quasi diese Daten, die man haben wollte, in verschiedene Blöcke eingeteilt haben. Und dann hat man das irgendwie relativ kompliziert runtergeladen. Und damit alle was davon haben, hat man das irgendwie teilweise auch wieder hochgeladen. Und dann kam Post vom Anwalt. So habe ich mir das gemerkt damals.
Also kam bei dir Post vom Anwalt?
Also keine Ahnung, also ich habe nie Post vom Anwalt
gekriegt. Also ich auch nicht. Hat jemand von euch Post vom Anwalt bekommen?
Sehr gut.
Sehr gut. Du bist ja
gehässig. Nein, nicht sehr gut für dich, sehr gut für den Punkt, den ich gerade machen wollte. Es gibt nämlich quasi einen Antwortschreiben-Generator vom CCC dazu, der dir quasi wunderbar dabei hilft, diese etwaigen Anwaltskanzleien, die da halt sehr versiert sind drin, entsprechend sehr versiert auch wieder zurück anzuschreiben.
Ich verweise aber nochmal darauf, dass das hier keine Rechtsberatung ist.
Ja.
So, ja, also falls ihr noch einen Torrent-Tracker braucht, es gibt hier immer noch diese Pirate Bay, ja, lebt immer noch. Aber jetzt vielleicht nochmal zu der Seite zurück, RBGTO war halt eine relativ große Torrent-Seite die letzten Jahre. Und die wurde offensichtlich aus dem, sagen wir mal, osteuropäischen Raum betrieben. Zumindest hatten die erheblichen Anteil daran. Und die haben auf alle Fälle vor ein paar Monaten ihren Betrieb endgültig eingestellt. Und zwar, weil es da wohl Konflikte gibt, weil sich da wohl Betreiber auf beiden Seiten des russisch-ukrainischen Krieges befinden und es wohl auch...
Warte mal, beschießen die sich mit Torrent-Paketen?
Mit
Klagen.
Nein.
Das wäre schöner als das, was wir da jetzt sehen.
Ja. Na, und es gab wohl auch Todesfälle durch Corona. Also alles nicht schön. Genau. Aber eure Torrents müsst ihr jetzt woanders suchen.
Ja. um die Stimmung jetzt wieder hochzureißen. AVM wird verkauft. Yay!
Soll verkauft werden.
Soll verkauft werden.
Es steht noch nicht fest, an wen. Ich hatte hier kurz eine Meldung reingelesen, die wir verlinkt haben. Offenbar wurde das in den 80er Jahren von ein paar Studenten damals gegründet. Hat sich dann zu einem relativ erfolgreichen Unternehmen entwickelt. Vielen wahrscheinlich bekannt durch die Fritzboxen, die immer bei den Internetverträgen dabei sind. Oder die man vielleicht auch selber erworben hat. Eben die Zugangsgeräte, die man dann an die Telefonbuchse oder auch an die Kabelbuchse heranhängt, um dann Zugriff zu diesem, zu dieser Serie von Röhren zu kriegen, namens Internet.
Also ich bin da schon ein bisschen älter, ich kann mich da noch an die B1 Fritz-Card erinnern. Also die gab es als ISA-Version. Das war eine, ich glaube, S3M ISDN-Karte.
Simon, wovon redet der alte Mann?
Okay, Boomer.
Ich glaube,
wir bekommen Musik.
Okay. Ach so.
Ah.
Mann, also ja, Debian hat offensichtlich eine Vorspielfunktion, wenn man die Maus schon auf die Musik legt. Ja.
Sehr gut.
Ich glaube, er redet,
dass wir langsam fertig werden sollen mit dem Newsblog.
Er redet von so Computern wie so 486er, 386er, da konnte man solche Karten reinstecken.
Deswegen muss ich sagen, warum du das jetzt als gute Nachricht siehst, weil ich sah denen ihre Produkte erstmal grundsätzlich nicht schwierig. Also da gab es schöne Sachen. Wir haben zum Beispiel damals mein erstes Local LAN über zwei ISDN-Karten aufgebaut und sowas. Das war aber jetzt nicht AVM, das war Teles, muss ich gleich dazu sagen. So einfach, die sind übrig geblieben, lagen im Kasten und dann hat man da halt sein internes Netz drüber aufgebaut, das
ging
halt mit so S3M-Karten.
Wir waren jung und brauchten die Bandbreite.
Genau. Und Mutti durfte nicht mehr telefonieren.
Nee, das war lokal zwischen zwei Computern und da gab es keine Mami dazwischen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau. Um das nochmal klarzustellen, das war natürlich also ironisch gemeint, dass AVM verkauft werden soll. Wenn das Wort Private Equity Partner fällt und dann irgendwie Geld aus irgendeinem Unternehmen gepresst werden soll, dann kann das keine gute Sache sein. Egal wie schlimm man ein Unternehmen findet, kann man das wahrscheinlich niemandem
wünschen. Also man muss schon dazu sagen, das ist einer der Router-Hersteller in Deutschland. Wir sind da ja nicht so schlecht aufgestellt, da gibt es ja schon noch ein paar gute andere auch. Also es gibt noch Bintec zum Beispiel, ich weiß nicht, wer die kennt. Das kommt also aus dem Elsa-Umfeld, wenn das jemand weiß. Es gab damals mal so eine große Firma Elsa, also da gab es Elsa-Modems. Ich habe da immer so Quarkfrosch-Modems genannt, weil die waren grün. Die sahen so, also die USB-Modems waren grün.
Simon, wovon redet der alte Mann?
Ach komm, Simon, bin ich eigentlich so alt?
Ich habe noch nie Elsa gehört und ich bin genauso alt wie du.
Du hast noch nie Elsa-Modems
gehört? Nein, und was mit grün
kenn ich auch nicht. Simon, kannst du mal bitte ein Modem-Geräusch für ihn einspielen?
Jetzt erst live googeln.
Also
Honky. Obwohl, wir können mal gucken, ob die Wikipedia das direkt verlinkt hat.
Auf jeden Fall ist es halt fraglich, was da passiert noch mit der Firma AVM. Es wäre schade drum, weil ich habe echt relativ viele AVM-Produkte bei relativ vielen Kunden eingesetzt. Die sind im Small Office, Homeoffice Bereich, in dem ich unterwegs bin, sehr beliebt und auch man kann die empfehlen.
Also jetzt Elsa Mikrolink
genau.
336TQV, Einwahl zu T-Online im Jahr 2010.
Beeindruckend.
Ich glaube, okay. Das Gateway ist kaputt.
Ich glaube, wir gehen
einfach. Warte, da ist es, ich höre es.
Au.
Jetzt kommt's gleich.
Du machst den Handshake kaputt.
Oh, kein.
Ach, wir sehen, wir haben auch alte Zuhörer.
Ja. Ich kenne ja auch so einen Podcast, da wurde das mal ausführlich auseinandergenommen, was in diesem Modemgeräusch alles drin steckt. Aber das war eine andere Ära meines Schaffens.
Okay. So.
Auf jeden Fall stellen wir fest, wir werden es beobachten. Ja. Ich hoffe, dass ich nicht jetzt demnächst andere Produkte bei meinen Kunden einbauen muss. Weil ich finde die Produkte angenehm. Also solltet ihr so einen Telekom-Router haben, nehmt lieber einen AVM-Router.
Ja, der Vorteil von den Kisten war halt, dass sie die zumindest relativ sorgsam geupdatet haben, selbst wenn die Asbach uralt waren. Also wenn es wirklich schlimme Sachen gab, haben sie so ein bisschen was dran gemacht. Und das unterscheidet die halt schon im Wesentlichen von diesen Speedport und irgendwelchen
AOL-Gedönskisten.
Genau.
Noch eine andere Sache. Es gibt für die größeren Versionen davon auch die Möglichkeit, da OpenWRT drauf zu spielen. Also man kriegt da Freeds, das ist auch, also gibt es auch so ein bisschen so eine Melange an offenen Firmware für die 79er und sowas, also für die älteren, größeren Produkte, für die ganz billigen nicht, weil das dann wieder ein anderer Prozessor ist, aber also insgesamt eigentlich, gerade die Fritzboxen da auch schönes Spielzeug und schöner Router.
So gut, ich vermute, wir warten jetzt mal, ob die dann wirklich verkauft werden und wie schlimm es dann wird.
Und du kannst dich ja zur Verfügung stellen.
Pendaradio wird
also wenn jemand von euch noch eine Milliarde auf der hohen Kante hat, dann ist das ja vielleicht ein interessantes Investment. Ein grundsolides deutsches Mittelstandsunternehmen. Wobei ich glaube, mit irgendwie 800 Mitarbeitern zählt man nicht mal ins Mittelstand, ne? Dass man schon ein Großunternehmen fasst. Ne?
So ein bisschen an der Grenze, glaube ich.
Gut. Ich würde mal sagen, apropos Mittelstand, in der Mitte der Sendung ist bei uns immer die Musik. Was haben wir denn heute?
Also wir haben hier irgendwie Tiruset Pineapple Laser. Ja, also ich habe heute tatsächlich nicht neu gegoogelt nach Musik, sondern das sind jetzt so Reste, die von anderen Penta-Radios mal übrig geblieben sind, die irgendwann mal gefunden, aber nie gespielt wurden.
Warte mal, bevor du spielst, wir haben ja Hörer und ich bin interessiert, wer skippt die Musik von euch?
Alle.
Ah, es gibt Leute, die Musik skippen. Ich wusste es.
Schlimm. Dabei suche ich doch immer schön schlimme Musik für euch raus.
Und nur für euch beide machen wir die Kapitelmarken. Aber Simon hat sich wirklich einmal wirklich so schlimm Mühe gegeben, die schlimmste Musik rauszusuchen, die es gibt. Selbst die hast du gehört. Und jetzt spielt er das Beste der Reste, ne? Das muss man auch mal sehen.
Genau, ja. Herzlich willkommen.
Also Simon, wenn du noch Zeit brauchst, wir haben auch noch Feedback, das können wir auch noch mit unterbringen.
Mach erstmal die Musik jetzt hier. Also jetzt
glaube,
komm.
Simon, es lag ja eher am Audio.
Wir müssen es ja nicht komplett hören. Und reicht. Ihr wollt jetzt echt Musik hören? Dass wir hier sitzen.
Du weißt, dass es auf Kamera ist.
Das nehmt ihr doch jetzt nicht ernst. Ihr vertreibt drei Hörer. Geht ihr die Geschichte mit dem Affen?
Aber ich glaube, das ist ein guter Techno-Remix.
Können wir das nicht durch den Schnitt dann lösen?
Oh. Und ich sorge dafür, dass ich das nicht rausschneiden kann, weil wir die Kommentare nicht verlieren können.
Was hören wir da eigentlich? Noch nicht zugehört.
Ein Hörer weniger.
Sonst auch so, dass wir in der Musikpause mehr Hörer bekommen?
Nee, ich glaube nicht.
Sonst müssen wir auf Musik-Podcast umstellen.
Es gibt es, Penta Music. Schaltet ein.
Wann ist da der letzte Podcast?
Letztens.
Also wenn jemand von euch gerne einen Musikpodcast machen möchte, wir haben ein Format dafür, wo es schon existierende Hörer gibt, meldet euch. pentaradio@c3d2.de.
Nur mit echtem RSS-Feed.
So, wir hatten ein Feedback.
Ich entschuldige mich jetzt nochmal bei Tiruset, ja, für die Kommentare, die Honky hier so die ganze Zeit in die Musik
reingespittet hat.
Aber eigentlich musst du, glaube ich, noch ansagen, was wir da eigentlich gehört haben.
Das hat er gemacht, hast du nicht zugehört?
Das habe ich zu Beginn angesagt.
Nein, das war der Affe. Weniger.
Das war Tiruset Pineapple Laser.
Ach, ich dachte, wir sollen uns jetzt bei Tiruset, der hier im Publikum sitzt.
Nein.
Ach so, okay.
Naja, wir sind wohl etwas neben der Spur.
Genau. Aber dann lass uns mal wieder zurück in die Spur kommen, nämlich in die Feedback-Spur. Und zwar wurde
das
mir...
Das war die Ankündigung für den nächsten Podcast, den jemand gut findet. Der heißt Neben der Spur.
Wir machen das Thema.
Anderes Thema, okay.
Also wir hatten zu der letzten Sendung ein Feedback. Das wurde an mich privat herangetragen. Und zwar hatte ich ja so ein bisschen mich aufgeregt, dass wir kein Ukraine-Village auf dem Camp hatten. Und die Meldung kam, so läuft das auf einer selbstorganisierten Veranstaltung eben nicht. Wenn es sowas geben soll, dann müssen sich Leute finden, die das angehen und durchziehen. Und die gab es offenbar nicht. Das Gleiche gilt auch für die entsprechenden Talks, die ja in diesem Jahr auch ausschließlich in The Village organisiert werden. Also ich muss ja dazu sagen, von den Datenspurenorganisationen kenne ich ja, dass es immer so ein kleines Team gibt, die in der Orga festlegen, welche Talks gesucht werden. Also ich gehe mit dem Zusender des Feedbacks mit, aber ich denke, es ist trotzdem auch durch die Orga organisierbar. Weil ich kann mich erinnern, ich habe für die Datenspuren selber Leute angeschrieben und Talks reingeholt.
Das Lustige ist, wenn ihr zu diesem kleinen Team gehören wollt, das den Kongress oder die Camps mit organisiert, dann hättet ihr nicht hier sitzen dürfen, sondern eben jetzt gerade eben in der Konferenz des CCCs sitzen für den Kongress, bei dem ich heute nicht bin. Aber ja, es sollte man wahrscheinlich ein bisschen zentraler angehen, aber es passiert halt nur, was Leute machen. Ja, das ist auch eine Sache. Du kannst niemanden dazu zwingen, sowas zu machen.
Richtig, das ist ja auch die Idee überhaupt des CCCs, dass wir sind diese Meritokratie, wie ich das immer so gerne sage, wer macht, hat recht. Ist natürlich so demokratisch ein bisschen ein Problem, aber wie gesagt, aus dem Grund, es gibt da doch schon auch Leute, die in die Richtung wirken können, mehr in die Richtung wirken können, und deswegen denke ich schon, dass wir, dass ich bedingt mit meiner Kritik und mit meinem Wunsch eines Ukraine-Villages, was man, wie gesagt, gefunden hätte, glaube ich, noch da bin. Und deswegen macht ein Ukraine-Village auf dem Kongress.
Dann aber bitte mit verringerten Eintritt oder sowas, weil also diese Exklusivität durch den Eintritt ist halt schon etwas, was sich nicht jede Person leisten kann, die gerade aus einem Kriegsgebiet geflüchtet ist.
Naja, wir müssen ja dazu sagen, dass es dafür ja die Supporter-Tickets gibt, und also ich kaufe jedes Jahr meins und gebe da ein paar Euro mehr aus, dass es genau für diese Sachen halt Geld gibt.
Dann der Appell. Kauft Supporter-Tickets und ermöglicht Menschen, auf den Kongress zu kommen. Bestenfalls mit ukrainischer Herkunft.
Und reicht da auch Talks ein?
So, da mir niemand gesagt hat, dass ich heute Abend auf einer Bühne sitzen soll, bis vor 2 Stunden oder so.
Ich habe es auch erst gestern erfahren. Ja.
Und da niemand ein Thema vorbereitet hat.
Also ich würde mal sagen, du hast dein
Wie immer.
Honky, ich würde sagen, du hast dein Threat-Management nicht im Griff. Das hättest du wissen können.
Aber du darfst jetzt unser Geheimnis nie verraten.
Also das Chaos unserer Sendungsorganisation, was man quasi nie merkt. Also ich habe mal ganz kurz überlegt, worüber ich denn reden kann und was mich so ein bisschen interessiert und worauf ich mal hinweisen möchte. Und ein Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, ist das Thema OT-Security. OT-Security kennt man nicht so richtig und ich werde es auch später erst definieren. Ich stelle jetzt hier mal so ein bisschen die offene Frage hier an die Beteiligten mit Mikrofon und auch gerne an die Leute, die an Feldtelefonen anrufen wollen. Stellt euch mal kurz vor, ihr habt irgendwie eine Fabrik. Ja? Da steht eine Maschine drin, da steht ein Typ daneben und da hängt ein Ethernet-Kabel raus und das geht irgendwie in die Wand. Euer Job ist, das Ding sicher zu machen. Und mehr sagt man euch nicht.
Ich habe einen Seitenschneider.
Das ist eine gute Variante. Quasi die aktive Netztrennung der Maschine, oder willst du das gegen den Angestellten einsetzen?
Man kann auch beides machen.
Also. Ja, okay. Also geschnittene Fingernägel helfen, aber ich glaube, in dem Fall ging es nicht darum. Denk mal so ein bisschen nach. Eine unbekannte Maschine in einem relativ wichtigen Sektor, ja, es ist ein Kraftwerk oder, keine Ahnung, kann auch eine Plastikpresse sein, die irgendwelche medizinischen Equipment herstellt. Was würdet ihr machen, um diese Maschine sicher zu machen?
Also du meinst jetzt auf Technikebene.
Ich bin hier Manager, ich habe irgendjemanden eingestellt, der soll Security machen, also bitte kümmere dich. Die Maschine ist sicher, soll sicher sein, aber ich weiß es nicht genau. Was würdest du dann machen?
Einen Consultant holen.
Einen Consultant holen. Okay, und der holt dann noch einen Consultant und genau. Noch einen Consultant und dann ist das Geld alle.
Genau, und dann können wir die Fabrik zumachen und ein Problem gelöst.
Also okay. Theoretisch gibt es hier auch ein Saalmikrofon und wenn ihr Vorschläge habt, ihr könnt euch gerne melden, dann können wir euch reinnehmen.
Naja, wir sollten vielleicht mal gucken, wo das Kabel nach der Wand noch hingeht.
Ah, das geht richtig gut in so eine Fritzbox von AVM. Die hat jetzt irgendwie so einen Private-Equity-Sektor gekauft. Die machen jetzt Werbeanalyse auf euren Traffic. Und ihr kriegt jetzt seit neuestem Werbung vom Hersteller der Maschinen, die aber nicht bei euch steht, sondern die ihr dann demnächst kaufen sollt, die auch IoT hat und KI.
Okay, ich habe auch einen Vorschlag.
Ja.
Wir installieren auf der Maschine Windows.
Ja, da ist schon Windows drauf, aber dann, aus den 90ern.
Dann hängen wir die ins Active Directory rein.
Ja, das und ist...
dann können wir über Outlook direkt den Virus empfangen.
Das ist ebenfalls alles aus den 90ern und wunderschön.
Und nach 25 Jahren bleiben wir immer noch bei derselben Windows-Version, weil
ich wollte gerade sagen, ich glaube, auf der Maschine ist Windows 95. Ich weiß nicht, ob das schon Active Directory kann.
Ihr sollt Security machen, nicht so tun.
Stopp. Windows 95, hat Windows 95 ein Ursonet-Stack?
Wovon spricht der alte Mann?
Vielleicht ist es auch Windows 98.
Ich glaube, da...
Das hat er doch ziemlich sicher.
Also das musste man nachinstallieren, den TCP-I-Stack für Windows 98, glaube ich.
98?
Ja, das kam erst mit ME, glaube ich.
ME hatte ich nie.
Also, wer ist dafür, dass es 98 ist?
Warte mal, ich würde jetzt so weit gehen, Berichtigung.
95 zum Ersten, zum Zweiten.
Sonst Berichtigung bitte an Pentaradio. @ccc.de.
Nein, c3d2.
Kann uns jemand die Adresse durchreichen?
pentaradio@c3d2.de oder auf dem Feldtelefon anrufen. Was ist die Nummer? Wir haben sie doch zur Hand. 0351 4075 2057.
Wir haben das übrigens zuletzt gefixt. Also das wirft jetzt auch keine Fehlermeldung mehr, wenn die Mail an dich geht.
Ups. Ihr könnt uns auch einen Fax schicken an 0351 205 4719.
Schreibt bitte für Pentaradio drauf, damit sie das hier zuordnen können bei Colorado.
Du wirst jetzt sehen, wie ich einen Herzinfarkt auf der Bühne kriege, oder was?
Ich hoffe. Nee, kommt Leute, ich wollte mit euch über maschinentechnische Anlagen und deren Absicherung sprechen. Ja. Also bisher wolltet ihr das Ding nur zerstören, jemanden die Fingernägel schneiden und irgendwie direkt Outlook auf den Kisten
zum Laufen haben. Also ich sag dir, was ich bei meinen Kindern gemacht habe.
Ja.
Also ich habe es so gemacht, wenn ich eine andere MAC-Adresse an dem Port erkenne, wird der Port abgeschaltet. Ich habe es so gemacht, dass die eine Zeit-Ein- und Ausschaltung haben. Also, aber das mache ich nie mit einer Fritzbox, muss ich dazu sagen.
Das geht aber mit einer Fritzbox. Da kannst du dann so Tickets ausdrucken, mit denen du dann quasi eine Dreiviertelstunde freischalten kannst.
Aber nee, stopp. Die MAC-Adresse des LAN-Ports kann ich damit nicht festbinden. Also ich gucke ja, an dem LAN-Port ist die MAC-Adresse zugeordnet. Und wenn ich dort eine andere MAC-Adresse sehe, dann geht der LAN-Port offline.
Ja, ich sehe schon, ich möchte nicht Kind beim Mol sein.
Okay, wir machen jetzt mal einen
produktiven Vorschlag. Die sind morgen da, vielleicht.
Ja, ich gebe Ihnen dann Tipps, wie Sie das abschalten können.
Wir machen jetzt mal einen produktiven Vorschlag. Wir integrieren da das Active Directory, damit wir dann festlegen können.
Älter. Also bei Benutzermanagement hattet ihr mich. Also ihr habt es zwar so nicht gesagt, aber einfach mal zu gucken, wer die Hütte benutzt, ist schon mal eine gute Idee.
Sehr gut.
So. Ah, ISO 27001, das würde jeder schlechte CISO sagen.
Also es gibt ein Saalmikrofon, wirklich. Ich meine das ernst, weil...
Ich habe es ja wiederholt, ansonsten können wir es auch gerne runtergeben.
Weil wir haben halt am Dienstag Radiohörer, die wollen das vielleicht auch hören.
Wir werden es so gut wie es geht wiederholen, solange ihr euch nicht selber traut. Ansonsten liegt das hier, glaube ich, warm neben Mols Oberschenkel.
Achso, warte mal, wir müssen, glaube ich, eins machen. Wir müssen sagen, heute ist ja Dienstag. Also für euch alle, ja. Heute ist Dienstag. Ja?
Irgendwo ist immer Dienstag.
Habe ich doch schon gesagt, dass Dienstag der 26. September ist. Was wissen alle?
Ihr wisst immer, dass wir immer am Dienstag.
Moment, aber ja. Du hast nicht gesagt, welches Jahr.
Doch. 2023, habe ich vorhin in der Anmoderation gesagt, kannst du nachhören.
Ich sehe mich schon an dem Dienstag alleine im Studio sitzen, weil mir wieder keiner gesagt hat, dass wir nicht aufzeichnen.
Ja, genau, kannst du dich mit dem Affe unterhalten.
Ja, das mache ich öfter.
Telefonate annehmen am Dienstag.
Aber es gab wirklich mal eine Corona-Sendung, wo ich alleine im Studio war und dann mit drei Affen telefoniert habe. Ne?
Ja, soll vorgekommen sein.
Es gab die Juni-Sendung, wo ich alleine im Studio war und habe dann noch 5 Minuten vorher vom TK noch erklärt bekommen, wie das Mischpult funktioniert.
Sehr gut.
Du hattest jemanden, der es dir erklärt. Was hast du denn jetzt für Probleme?
Wir haben jemanden mit einem Mikrofon in der Hand.
Okay, vielleicht kann mir das Publikum helfen. Hier auf der Bühne ist echt schwierig. Stellt euch vor, ihr habt irgendeine Fabrik. Ihr wollt quasi, da steht eine Maschine drin, da steht ein Typ daneben, das hat Kabel und das geht ins Internet.
Also ich hab mal noch eine Idee.
Ja, sehr gut.
Also wir könnten vielleicht, wenn das jetzt so eine Autopresse ist, ja?
Ja.
Könnten wir uns
warte. Für mich, presst die Autos klein oder presst die etwas und da kommen Autos raus?
da bin ich flexibel.
Okay, es kommen Autos raus. Na,
warte mal. Also sagen wir mal
das
so.
Das ist nicht Tesla, okay? Das ist nicht Tesla.
Also sagen wir mal so, es, also erstmal presst die so Autoteile aus.
Ja.
Und wir könnten uns jetzt überlegen, was wir mit der Maschine tun, wenn sie plötzlich gepresste Autos rausgibt.
Moment, ich habe noch eine Frage. Oh. Ich dachte, aus einer Autopresse kommen Zeitschriften raus.
Das wäre, das könnten wir uns auch fragen, was wir denn
tun. Warte mal, stopp, ich bin der Alte hier in der Runde, okay?
Ja, aber das könnten wir uns auch
du
fragen.
Du hast aber keine Monopol auf blöde Wortwitze.
Was tun wir mit der Maschine, wenn plötzlich statt Autos Zeitungen rauskommen? Das wäre ja vielleicht auch ein Notfall vielleicht.
Naja, warte mal, dann könnte man ja zum Beispiel in seinem Asset Management nachgucken.
Ich hätte keine Notizen machen sollen. Das hat er astrein abgelesen.
Ob aus der Autopressmaschine Zeitungen rauskommen sollen.
Okay, also neben dem bereits erwähnten Nutzermanagement kam ja jetzt das Wort Asset Management, was eigentlich nur so viel bedeutet wie, guck dir doch mal an, woraus die Maschine besteht. Hat die einen Monitor, hat die 5 Rechner, hat die irgendwie eine Presse, ist da irgendwas Mechanisches am Start, liegt da ein Arduino oder ein Raspberry Pi, ist da irgendeine SPS, ja, also schreib doch einfach mal auf, aus was die Hütte besteht. Das wäre der erste Schritt, wenn man so eine neue Maschine einfach mal irgendwie absichern möchte.
Also ich merke ja schon, dass du langsam so ein bisschen auch in die Beraterrichtung abdriftest, weil bei mir ist das immer Inventor und Inventarliste.
Eine Inventarliste von mir aus. Wenn du halt mit internationalen Menschen zusammenarbeitest, dann ist es halt Asset Management. Beziehungsweise in den Normen, die aktuell ja noch entwickelt werden, ist es eher so, dass es halt Englisch bezeichnet werden, weil die Übersetzungen dann meistens noch ein bisschen hinterherhängen. Also verzeiht mir bitte hier so dieses Denglisch-Gedöns. Aber es ist halt, letztendlich ist es auch eine Inventarisierung einfach, was da rumsteht. Nebst natürlich auch der Information, welches Kabel von A nach B geht. Ich weiß nicht, ob das in deiner Inventarisierung drinsteht oder ob da nur steht RJ45-Kabel. Zweimal.
Na, bei dem, was ich mache, steht das an den Kabeln dran.
Okay, also, macht er noch mit?
Oder zum Beispiel in deinem Server steht da auch dran, welche IP-Adressen der hat.
Naja gut, aber
ja und nein. Ich habe mir extra ein schönes Lebegerät gekauft, was 3 Zeilen drucken kann. Also,
naja. Sehr schön.
Okay, was machst du jetzt, wenn dein Server in Sydney steht und du nicht davor bist?
Warte mal, ich habe Soho-Kunden. Also, wer weiß, was Soho heißt?
Small
Office, Home Office?
KMU, quasi.
KMU, genau.
So eine Art. KMU, oder? Kleine mittelständische Unternehmen?
Die KIMU, nee.
So, ich glaube, wir driften ein bisschen ab, ja?
Kann mir doch jemand mal aus dem Publikum helfen? Das ist doch hier, das muss doch schon jemand Mitleid mit mir haben.
Wir gehen hier nicht raus, bevor nicht eine Antwort aus dem Publikum gekommen ist. Wie sichern wir die Fabrik ab?
Die Maschine vom Internet trennen.
Das ist eine Möglichkeit. Ich würde es mal zusammenfassen als Netzwerk und Zonierung. Ja? Also theoretisch, wenn man gar nicht das Internet braucht an der Stelle, weil man eigentlich gar nicht darauf angewiesen ist, sondern irgendwie aus man müsste eine Lizenz runterladen oder man ist irgendwie gelangweilt und will ab und zu mal von zu Hause vom Sofa aus gucken, wie die Maschine
aber
läuft.
Aber Honky, du hast den chinesischen Hersteller der Software vergessen, der Updates machen will.
Huawei? Und naja, dann würde ich mal, warte, tschüsse zu denen sagen. Das ist das Chinesischste, was ich kann und bedeutet in meiner Welt zumindest so viel wie geh sterben. Was? Da meldet sich jemand. Los, jemand hilft mir.
Aber wenn wir das Internet jetzt trennen, dann kann ich ja auf dem tollen Touchscreen gar keine Browser-Games mehr spielen.
Das wäre natürlich besonders schade. Entsprechend könnte ich dann natürlich auch bestimmt weniger Media-Flash-Gedöns, Makromedia-Flash hieß das früher noch, als ich das benutzt habe, Flash-Games benutzen, die natürlich irgendwelche Viren einstreuen könnten und so weiter. Also Netzwerk und Zonierung ist schon wichtig, ne? Also nebst dem, was habe ich denn überhaupt irgendwie rumstehen und wer darf denn damit irgendwie interagieren, ist es schon irgendwie wichtig, welche Netzwerke da dranhängen und welche nicht.
Wahrscheinlich sollte ich die Maschine auch noch beobachten, damit ich überhaupt merke, wenn die statt Autos plötzlich Zeitungen produziert.
Genau, also ein Monitoring ist gut, dann auch mal zu gucken, welche Daten auf den Maschinen eigentlich sind, welche Daten da hin und her bewegt werden, wie ich die Firmware irgendwie mal gebackupt habe oder ob ich die gar nicht gebackupt habe. Und im Zweifel könnte ich mir auch quasi mal Gedanken darüber machen, was eigentlich passiert, wenn der Bildschirm ausfällt oder wenn irgendwie eine der beiden Pressen kaputt ist oder wenn das Modem nicht mehr funktioniert, also so eine Art Notfallplan, ne, aufzustellen. So, das ist so das Grundlegende, was man macht. Übrigens wäre der jetzt bei einem Bewerbungsgespräch bei mir komplett durchgefallen, muss ich ehrlich mal sagen. Das ist nämlich eine meiner Bewerbungsfragen.
Also eigentlich. Wer bewirbt sich bei Honky?
Noch hier im Raum gerade keiner. Aber ich kann ja ein paar Links dann in die Shownotes tun. Grundsätzlich wollte ich mit euch eigentlich über die Absicherung von OT Security sprechen. Das heißt, OT Security ist Operational Technology, das sind quasi operationale Technologien für die alten Herren hier in der Runde, wo es darum geht, dass physikalische Prozesse geregelt, gesteuert und überwacht werden. Ja? Und OT-Security ist so ein ganz neues Feld in der IT-Security, würde ich jetzt mal sagen, was noch nicht viele Leute auf dem Schirm haben, was aber immer wichtiger wird. Wir haben schon mal das ein bisschen angeteasert in den letzten Sendungen, aber es passiert gerade viel mit so Referentenentwürfen und so weiter und deswegen wollte ich euch ein bisschen darauf hinleiten, was das eigentlich bedeutet, was da gerade eben passiert.
Ich würde ja noch mal kurz darauf hinweisen, was du hier in den Shownotes notiert hast, weil das finde ich eine schöne Definition. Es gibt ja im Deutschen das Wort Sicherheit und das im Englischen hat es aber die Counterparts Safety und Security. Also zwei getrennte Sachen und die Definition, die dir stehen, das finde ich wunderschön, nämlich Safety ist der Schutz des Menschen vor dem System und Security ist der Schutz des Systems vor dem Menschen.
Also stellt euch vor, mit so einem Bahnübergang, ja, da ist eine Schranke und dass die Schranke euch nicht auf den Kopf fällt, das ist Safety, dass niemand die Schranke euch auf den Kopf fallen lassen kann, das ist Security.
Aber man könnte den Kopf immer noch auf die Schranke fallen lassen.
Ja, das machen besonders schlaue Leute. Aber wie ihr merkt, ist halt auch quasi in der Security ein bisschen Safety mit drin. Man kann das nicht hundertprozentig trennen. Ja? Also wenn jemand die Schranke auf den Kopf fällt, dann ist das nicht nur Security, sondern halt auch ein bisschen immer mit Safety. Und diese Begriffe sind halt Englisch, aber im Deutschen gibt es irgendwie keine schöne Entsprechung dafür. Das wird immer mit Sicherheit übersetzt. Und das ist gerade in Gesetzestexten ein echtes Problem. Ja? Also wenn man Safety-Gesetze hat, dann kann man da von Sicherheit sprechen, wenn man Security-Gesetze hat, die gerade geschrieben
werden. Wir haben eine auch ein Anmerkung aus dem...
Ja, dann lass mich doch den halben Satz noch zu Ende machen. Ja, gerne.
Das deutsche Wort Betriebssicherheit finde ich sehr schön für Safety und das andere Sicherheit für Angreifern.
Aber das hat wieder das Problem, dass das so lang ist und das sagt ja niemand.
Ja, Betriebssicherheit und Arbeitsschutz und sowas und Brandschutz und da stecken ja falsch, also viele Schütze eigentlich drin in dem Wort Safety. Ne? Umweltschutz ist mittlerweile auch wichtig. Gefahr für Leib und Leben habe ich auch schon mal gehört in der Sinne. Also Leib und Leben und Umwelt, so könnte man Safety also übersetzen ins Deutsche auch offiziell. Aber es ist, also wie du merkst, es stecken viele, viele Sachen drin, die man schützen will, wenn man von Sicherheit spricht im Sinne der Unversehrtheit von Systemen und Menschen. Genau. Und was sich dann so in den letzten Jahren so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist dieser Begriff IT-Security. Ja, also das machen gerade irgendwie alle, die irgendwie was werden wollen oder gute Consultants sind oder irgendwie so tun, als wären sie gute Consultants. Mit IT-Security kann man Systeme absichern, aber so eigentlich wird halt oftmals viel, viel Berge an Papier produziert. Ja, also Informationssicherheit, wo hat man das? ISO 27001 wurde vorhin mal genannt. Wenn man keine Ahnung hat, aber nachweisen will, dass man sicher ist, dann nimmt man ISO 27001. Ja? Und dann hat man am Schluss so einen Berg Papier, der ist so hoch, aber kein System wurde dadurch sicherer, wenn man also nur diesen Berg hat. Also
warte mal, stopp. Das ist aber nur ein Deutscher mit dem Berg Papier, oder?
Naja,
bei einem PDF tut es bestimmt auch.
Es gibt wirklich Software für ISO 27001 Verwaltung, aber ich weiß nicht genau, da gibt es wirklich verschiedenste. Also ob das dann wirklich... So nachhaltig ist. Also
ich sag mal, so ein 50.000-seitiges PDF macht die Welt auch nicht sicherer.
Aber das macht die genauso sicher wie diese Seiten Papier, die niemand durchliest.
Damit kann ich wenigstens Feuer machen.
oftmals sind diese Konzepte, die dann da rausfallen, genau, also auch nur dafür gut. Warum gibt es denn dann überhaupt diese ISO 27001 und diese Informationssicherheit? Naja, angenommen, ihr habt ein Problem und keine Ahnung, dann wollt ihr doch wenigstens eine gute Anleitung haben, wie ihr euch da strukturiert des Problems nähern könnt.
Aber also ich mache das immer so, dass ich mir das einkaufe, weil da gibt es halt jemanden, der das kann. Oder tust du deine Toilette selber reparieren, wenn die kaputt ist?
Ja.
Also du gehst dann in deinen Schrank, holst diesen großen Stapel Papier raus und dann geht das.
Damit reparierst du die Toilette?
Ich hätte wirklich gern für alle Maschinen, die ich so besitze, so einen großen Stapel Papier, auf dem drin steht, halt, wie ich die Maschine repariere. Ne? Right to repair, da hat irgendwie letzter Zeit öfter mal jemand drüber gesprochen.
Also ich löse das wirklich so, dass ich mir diese ganzen PDFs alle aufhebe und in meine Nextcloud reinwerfe. Also das kann man machen, Honky.
Was machst du, wenn die Nextcloud nicht mehr geht?
Ja. Warte mal, wir hatten eine Sendung gemacht über Backup. Ich hoffe, die hat jemand gehört.
Haben ja, die ist leider verloren gegangen.
Warte mal, Honky, wir haben zum Glück
Wie war das? 3 Kopien auf 2 externen Medien. Also alles gut.
Ja, und trotzdem kennt keiner unsere glorreiche IoT-Sendung, die Simon und ich gemacht haben.
Genau, die IoT-Sendung von Februar 2018, die suchen wir immer noch.
Falls jemand die IoT-Sendung vom Februar 2018 zufällig aufgenommen hat, dann freuen wir uns gerne drüber. Wir haben da über so viele tolle Sachen geredet. Also es hat geglitzert im Studio. Also,
bitte melde dich.
Backup, du hast die weggetragen.
Okay, also kommt, wir hatten jetzt eine Maschinenanlage und eine Maschinenanlage halt eben mit einer Anleitung zu abzusichern, die für IT ist, ist halt scheiße, ja. Also ich meine, so eine Presse halt mit dem zum Beispiel Bildschirm sperren, das ist so ein Standardding. In der IT-Security steht da drin, dein Bildschirm soll halt nach Inaktivität nach 5 Minuten gesperrt sein oder nach einer definierten Zeit gesperrt sein. Ist halt schlecht, wenn das eine Presse ist und ich dann die aktuellen Werte sehen muss und davon 20 Meter wegstehe.
Aber ja? Hongi, jetzt kann ich dir aus der praktischen Sache sagen, dass die Leute dann ankommen und sagen, kannst du für mich eine Ausnahme machen und das auf eine halbe Stunde hochstellen?
Also ja, aber ich bin an der Presse. Ich muss aufpassen, dass mir nicht die Finger zerquetscht werden und ich will halt quasi den Countdown sehen.
Mull, das ist eine Upselling-Möglichkeit für dich. Dann kannst du ihnen eine Rüttelplatte für die Maus verkaufen.
Oder für die älteren Leute einen sogenannten Maus-Jiggler.
Das gibt's wirklich, ne? Also man kann, also ich kann euch USB-Geräte bauen, vielleicht mache ich das mal als Workshop. Nee,
das gibt's zu kaufen für 2,99 Euro von
der Firma. Ihr könnt das hier bauen, da kostet es fast nichts. Also wirklich ein Euro oder so braucht man an Hardware, um eine Maus-Jiggler
zu machen. Ja, und 3 Stunden, wie viel die Stunde
kostet? Oder wir nehmen so von den Hebocom-Robotern einfach so einen Motor mit so ein bisschen Heißleim und einem Gewicht und dann lassen wir die Maus wackeln. Das ist eine
Lernerfahrung. Ja, klar.
Ein Makro, das ist...
Stimmt, wir legen die Maus einfach auf die Presse.
Genau,
dann ist das Problem mit der Bildschirmsperre gelöst.
Also Hongi, wir haben alle deine Probleme schon gelöst. Also das heißt, wir brauchen ISO 27001.
Siehst du, du hättest uns mal als Consultants engagieren müssen.
Wir wären längst pleite. Naja,
aber wir haben ja vorhin schon gehört, dass wir im Bewerbungsgespräch durchfallen, von daher.
Da war wohl die Safety nicht so ausgeprägt in dem Bewerbungsgespräch, wenn wir da einfach irgendwie fallen können die ganze Zeit. Ne?
Ja, wahrscheinlich.
So, wie können wir denn diese OT-Security jetzt ordentlich umsetzen?
Also, wir haben die Informationssicherheit. In der Informationssicherheit gibt es mittlerweile einiges an Regeln. Ja, da gibt es diese Standards, die man halt befolgen kann. Wenn man die Standards jetzt aber auf so eine Maschinenanlage, also maschinentechnische Anlage, anwendet, dann kommt man in ein Riesenproblem, eben weil die Regeln dafür nicht gemacht sind. Ja? Da steht zum Beispiel nicht drin, dass so eine maschinentechnische Anlage durchaus mal 20 Jahre alt sein kann, dass dadurch entsprechend, dass die abgenommen werden muss, dass das vom TÜV ist, dass dann halt nicht innerhalb von 48 Stunden Updates eingespielt werden können. Das ist ein Riesenproblem.
Aber steht da auch drin, wie oft die gewartet werden muss?
Das steht dann wahrscheinlich eher so im Entwicklungs- und im Wartungshandbuch von so einer Maschine, aber in so einer IT-Richtlinie für Computer, Laptops, Server und so ein Gedöns und für Anwendungen, da steht natürlich nicht drin,
wie du deine Presse schmieren musst.
Da steht aber auch nicht drin, dass du die halt nur zu gewissen Zeiten updaten kannst, weil ja sonst die Presse quasi Geld verdienen muss und so.
Naja, aber diese Presse, die hat ja Sensoren und Aktoren, die mit Software reden und die muss halt gewartet werden und ich kenne das halt auch wiederum aus der Praxis, Soho-Bereich, dass das einfach nicht gemacht wird und sich dann die Kunden wundern, dass das Ding dann doch mal nach 10 Jahren einfach nicht mehr das macht, was es machen soll.
Dass
und
es nicht gemacht
die Hände wird, ab sind, weil
ist aber auch wirklich ein gutes Thema, denn ich meine für so ein Betriebssystem, ja, da gibt es also im Regelfall wirklich viele Updates, für so eine Presse halt nicht. Na, die Presse wird einmal verkauft, dann habe ich einmal das Geld rübergeschoben und wenn ich jetzt nicht irgendwie schlau oder dumm genug war, einen Wertungsvertrag zu machen, dann bringt diese Presse dem Hersteller der Presse nie wieder Geld.
Naja, du hast dann noch ein weiteres Problem. Du kannst die noch nicht mal verkaufen oder auch bloß in deine Halle verschieben. Das hatten wir auch, glaube ich, schon mal angebracht. Es gibt mittlerweile Industriemaschinen, die GPS-locked sind. Das heißt, wenn du die in irgendeiner Form verschiebst, dann funktioniert die einfach nicht mehr, bis du den Lizenz-Key von dem Hersteller wieder eingestellt hast.
Naja gut, aber das ist ja jetzt in dem Sinne aus kommerzieller Sicht nur ein cleverer Hersteller, der halt jetzt eine Variante gefunden hat, später mit seiner Maschine noch Geld zu verdienen.
Nee, der hat OT-Security umgesetzt, dass man die nicht wegtragen kann.
Wir haben eine Frage aus dem Publikum.
Vielleicht eine Anmerkung. Der Mindset ist komplett anders. Wenn ich mir so eine Maschine kaufe, dann tut die ja das, was ich will. Und solange ich die mit nichts anderem verbinde als beim Strom, braucht die auch keine Updates, weil entweder funktioniert die Software oder sie funktioniert halt nicht. Aber dann kommt jemand auf die schlaue Idee, ich nehme eine Fritzbox und tue da einen Teamviewer auf mein Windows 98 drauf und dann haben wir ein Problem.
Genau, damit die KI dann die Maschine optimieren kann. Das ist meistens dann der nächste halbe Satz. Aber genau das ist das Problem. Ja? Also eigentlich wäre die Maschine wahrscheinlich halbwegs sicher im Sinne von secure, wenn die Maschine nicht am Internet wäre. Aber es kommt dann wirklich irgendein Zukunftsprojekt und irgendwie, wir machen jetzt alle Digitalisierung und IoT und das S steht für Sicherheit. Haha.
Hätte ich wieder in, könnte ich wieder aus der eigenen Erfahrung sagen, es gab ja mal sowas, wer sich daran erinnern kann, so ein Virus mit C, genau. Corona. Und dann wollte man auf einmal COVID. Von zu Hause
Confluence.
Seine Fräse benutzen, die Steine fräst. Und dann musste man es irgendwie schaffen, dass man das Windows XP über das Internet bedient. Also
Welche Steinfräse? Wovon redet der alte Mann?
Na, also die Steinfräse, ich weiß, dass es diese Steinfräse gibt und die steht hier wenige Kilometer von uns entfernt.
Ah, ich habe jetzt gerade keinen Kunden mehr. Genau.
Ich tue einfach so, als hätte ich verstanden, wovon ihr redet. Ah, interessant.
Was? Eine CNC-Fräse für Steine.
Okay. Da war scheinbar
also wir können jetzt von der Presse weggehen zur CNC-Fräse.
Naja, ist ja nur egal.
Von mir aus CNC-Fräse, ja. Die soll halt irgendwie Werte ins Internet liefern, die soll halt quasi selbstständig ihr nächstes Sägeblatt bestellen, ja. Und das ist irgendwie so ein total tolles Feature, weil dann brauche ich irgendwie 2,5 Minuten weniger von meinem qualifizierten Facharbeiter oder Facharbeiterin und entsprechend können die dann entsprechend irgendwie 2,5 Minuten länger Steine schneiden oder fräsen oder was auch immer ihr mit eurer Maschine macht. Also, wie ihr merkt, die Maschinen haben andere Anforderungen, ja. Das ist nicht ein Laptop, der regelmäßig geupdatet werden kann. Es sind einfach andere Voraussetzungen. Damit muss gearbeitet werden. Die können halt nicht regelmäßig geupdatet werden. Manchmal sind die auch so alt, dass es niemanden mehr gibt, der die Hütten updaten könnte, ja. Also selbst wenn ich die jetzt ans Internet anschließen muss, dann gibt es niemanden, der das noch kann. Grüße an die COBOL-Entwickler gerade.
Ja, oder es gibt halt quasi genau den Maschinenhersteller gar nicht mehr. Und deswegen gibt es auch keine Firmware-Updates und so weiter.
Oder der Maschinenwehrabsteller sitzt im Ausland, in einem Ausland, wo es gerade Sanktionen gibt, wo man gerade keine Einzelteile und Software mehr herkriegt. Also auch ein Projekt gewesen von einem Kunden.
Genau. Dann haben so eine Maschine ja nicht alle Ethernet. Ja? Also diese Maschinen kommunizieren intern mit anderen Kommunikationswegen, zum Beispiel, keine Ahnung, CAN-Bus, MVB, SPI, I2C, I2S, keine Ahnung. Also
aber warte mal, ich könnte dich jetzt schon wieder so ein bisschen rickrollen. Es gibt Industrial Ethernet.
Industrial Ethernet?
Ja.
Das ist aber dann wahrscheinlich nur Schüttel- und Rüttelfest oder hat das irgendwas Besonderes?
Nee, ja, Industrial Ethernet ist IP über Ethernet.
Okay.
Kannst du mit tauchen gehen, also.
Worauf ich hinaus wollte ist, wenn dann halt ein IT-Sicherheitsstandard sagt, dass man Verschlüsselung machen soll zwischen Komponenten, ja, weil es halt irgendwie eine besonders schützenswerte Anwendung ist und es gibt ein Hardware-Protokoll, was das gar nicht kann, dann kann man das leider nicht benutzen und nicht machen, ja, also dann ist das quasi eine Regel, die man nie zur Anwendung bringen kann und die dann auch niemals greift und deswegen bräuchte man eigentlich entsprechend andere Regeln.
Naja, aber dafür haben wir ein kluges Publikum, was gesagt hat, Perimeter Security.
Meta Security?
Perimeter Security.
Oh.
Unser Perimeter wurde durchbrochen.
Perimeter Security geht auch nur bei Dingen, wo nichts mit Kunden direkt.
Ich gehe mal in dieses wunderschöne DB-Telefon, nicht wahr?
Guten Abend, Penta Radio.
Guten Abend, hier ist die Vermittlung mit einem dringenden Eilgespräch für Sie.
Oh, ein dringendes Eilgespräch, na dann stellen Sie es mal schnell durch.
Ja.
Ah, okay, mich hören. Alles klar.
Ja, tschüss.
Ah, hier ist es hört sich ein bisschen wie Party an. Ja, was gibt's denn?
Tschüss.
Was? Das war jetzt wirklich der Trollanruf.
Ich glaube, das war eine Katze. Wer ist das mit den Katzenohren hier? Ah. Oh, die haben alle Katzenohren.
Ah ja, sehr, sehr sicher. Ich habe gehört, Katzenohren sind Sicherheitsausstattung, insbesondere wenn mit Heißkleber gespielt wird.
Warte mal, als ich alt war, waren das noch Aluhüte.
Viele, viele Grüße an das Camp, der Vortrag, was man alles mit so Heißkleber machen kann.
Ja, da hatten wir letzte Folge drüber geredet.
Genau, Art of Heißkleber, media.ccc.de.
Viel Spaß. Ich sehe schon kommen, wir können dann hiervon noch eine weitere Fassung schneiden, wo nur die Sachen sind, wo tatsächlich über IT-Security reden, das ist dann so eine 10-Minuten-Folge.
Ich werde einfach irgendwann mal eine richtige Folge über IT-Security machen, aber ganz alleine.
Wirst du uns jetzt für TikTok bewerben?
Ja, sehr gut. Also wer hier gerne mal Penta-Radio-Clips vom TikTok zusammenschneiden möchte, dann meldet euch bei uns. Wir nehmen alle Ausspielwege an, um die Leute irgendwie anzufixen für netzpolitische Themen oder IT-Security oder OT-Security.
Aber nur mit Katzenohren.
Worauf ich hinaus wollte. Wir versuchen es nochmal. Also, es passiert gerade echt viel im europäischen Gesetzeskontext. Ja, wir haben die CAE-Direktive, so die Cyber Resilience Enhancement Act. Wir haben die NIS-2-Direktive, die sich darum kümmert, dass kritische Infrastrukturen entsprechend verbessert werden sollen. Wir haben das Kritis-Dach-Gesetz, was der Referentenentwurf gerade ist, der halt rumgeht. Zum Referentenentwurf hatte ich übrigens 30 Minuten vorbereitet. Wir werden das hier vorne und hinten nicht schaffen, deswegen lassen wir das einfach wahrscheinlich dann so weg. Es ist einfach ein Höllenritt. Stellt euch einfach vor, es kommt einfach sehr viel auf uns zu im Bereich Kritis. Also solltet ihr in einem dieser Sektoren arbeiten, also Energie, Wasser, Ernährung, Gesundheit, Transport und Verkehr, Informationstechnik, Telekommunikation, Finanz- und Versicherungswesen und Entsorgung, dann seid ihr demnächst dran. Ja, auch wenn ihr relativ klein seid, Kritis kommt und kriegt euch. Also im Zweifel findet euch die Europäische Kommission, die sagen kann, dass ihr Kritis seid. Es kann durchaus sein, dass ihr mit einer gewissen Unternehmensgröße, die schon relativ klein ist, demnächst Kritis werdet. Und dann habt ihr nämlich genau das Problem, dass ihr für eure Arbeitgeber nachweisen sollt, dass diese alten, gammligen Maschinen, die da drin stehen, ja, dass sie in irgendeiner Art und Weise sicher sind und dass ihr nachweisen könnt, dass das sicher ist. Das könnt ihr mit eurer 27001 mal probieren. Die stinkt. Also im Sinne von vorne und hinten kannst du die halt nicht auf so eine maschinentechnische Anlage anwenden. Das Problem ist halt wirklich, dass das halt Leute geschrieben haben, die gerade so Ahnung von Laptops hatten und vielleicht noch so ein bisschen mal das Wort Server gehört
haben. Aber stopp, die wussten, was ein Faxgerät ist.
Und nee, aber Faxgeräte mit einer 27001-Zertifizierung würde mich echt interessieren, ob es das gibt.
Das kriegen die auch hin.
Weiß ich nicht.
Ich habe ja gestaunt, als ich hier in der Vorbereitung der Sendung, also vor buchstäblich 2 Stunden, mich mal ein bisschen in ISO 27001 reingelesen hat und hatte so einen Artikel gefunden, was eigentlich in der neuen Version von 2022 neu ist. Und da waren solche phänomenalen neuen Erkenntnisse wie, man sollte vielleicht sensible Bereiche überwachen und nur berechtigten Personen den Zutritt gewähren. Und ich so, was habt ihr denn die letzten 40 Jahre gemacht, wenn das da noch nicht drin steht? Aber das ist natürlich genau diese OT-Security im Zweifelsfall, ne? Oder auch zum Beispiel total super, jetzt auch neu, man sollte Daten löschen, wenn man sie nicht mehr braucht.
Der Datensparsamkeit ist ein Grundsatz aus dem Datenschutz.
Und warte mal, wie lange reden wir darüber?
Wir schon ein bisschen länger, also ungefähr, war doch diese Woche war der CCC gerade 40 Jahre alt geworden? Oder 42
42
Jahre?
Ist 42,
die 42, genau. 42 war es, sehr gut.
Aber jetzt muss ich trotzdem nochmal auf dich drauf zukommen. Wer soll denn sonst den Serverraum putzen? Soll ich das als Admin machen?
Das muss aber dokumentiert sein, welche Putzkraft das an dem Tag war.
Ja, aber da kann man doch die Tür einfach auflassen, da kann die doch reinkommen, wenn die will. Ja,
diese Frage, wer den Serverraum putzt, das kann das BSI beantworten. Es gibt nämlich einen wunderschönen Regelkatalog, nämlich den BSI-Grundschutz, der übrigens ISO 27001 konform ist. Herzlichen Glückwunsch. In dem steht dann halt drin, dass das Putzpersonal entsprechend durch das Vier-Augen-Prinzip gesichert sein soll, durch eine Fachkraft. Das heißt, du läufst dann halt einer Putzperson hinterher und entweder du hilfst ihr und es geht doppelt so schnell, oder ihm, ja, auch Männer können putzen, entsprechend geht es dann entweder doppelt so schnell oder ihr braucht halt nur doppelt so lang. Also im Zweifel, ja, du musst mitputzen.
Also freut euch schon mal darauf, demnächst in eurem Arbeitsvertrag drinstehen haben, hinter der Putzkraft hinterherlaufen.
Also ich glaube, in jedem Arbeitsvertrag steht immer sowas drin, wie jede zumutbare Aufgabe übertragen zu bekommen. Also ich finde das zumutbar.
Können wir nicht das mit Technik lösen und der Roboter putzt.
Stopp, hat der Augen? Er braucht 2 Augen, weil wir brauchen 4 Augen.
Penta Radio berichtete in der glorreichen Sendung aus Februar 2018, falls sie noch jemand hat, sagt Bescheid.
Ich würde Wackelaugen auf den Staubsaugerroboter kleben.
Genau, da ging es nämlich darum, dass wir einen Roboter gehackt haben und dann entsprechend Wackelaugen draufgeklebt haben, um halt dann dort IoT datenschutzkonform zu machen. Also sowas geht mittlerweile.
Muss dann der Roomba auch einen Account im Active Directory haben?
Roomba ist ganz schlecht, die verkaufen die Grundschnitte der Wohnungen.
Was, das heißt, die wissen dann, wo mein Sofa steht?
Die wissen, wo dein Sofa steht und deine Füße sind und wenn du nicht zu Hause bist im Wesentlichen.
Ach, du schläfst auf deinem Sofa.
Dann habe ich eine Idee, wir nehmen den Roomba, aber wir kleben ihm die Kameras zu.
Das ist eine super Idee. Blinde Was? Kuh mit einem Roomba.
Warte mal, stopp.
Heiß, kalt, kalt.
Du brauchst aber das Vier-Augen-Prinzip.
Außerdem der...
Achso, da müssen 4 Kameras ran an das Ding.
Außerdem der Roomba findet dann den...
Warte mal, der Roomba kann das doch dann selber mit dem Putzen machen.
Ja, aber auch wenn du dem die Kameras zuklebst, verrät er immer noch den Grundschnitt der Wohnung, weil der weiß ja trotzdem noch, wo er war. Auch wenn er nicht mehr gesehen hat, wie es aussieht.
Also ist das in Zukunft so, dass ich nicht mehr den Putzleuten hinterherlaufe, weil die Netzwerkkabel rausgezogen haben, weil auf einmal der Sofa offline ist, sondern demnächst ist es der Rumba, den ich dann...
Ja, musst du dich halt entscheiden, ja, ob du halt mitputzt. Das haben wir ja schon geklärt.
Honky, ich gebe dir jetzt ein Versprechen. Du nimmst die Folge einfach nochmal alleine auf, kannst du dich alleine in deinem Rhythmus und ich schneide sie dir.
Weil dann ist das super. Das ist aber lieb, dankeschön. Ich hätte mit euch noch gern gesprochen über den BSI-Grundschutzpraktiker, BSI-Grundschutzberater.
Wir haben noch offen Zeit.
Also ich werde übrigens nächste Woche BSI-Vorfallexperte. Ich wollte es nur mal sagen, falls das jemand interessiert. Und falls ihr jemals in die Bredouille kommen solltet, ja, wirklich nachweisen zu müssen, dass eure maschinentechnische Anlage sicher ist, dann schaut euch mal die IEC EN 62443 an. Also die 62443 ist eigentlich genau die Norm dafür. Normen und so, das klingt immer total langweilig, aber eigentlich ist das eine ziemlich praktische Norm. Die fängt nämlich genau damit an, dass die sowas sagt wie, guck doch mal, was du da eigentlich vor dir stehen hast, woraus besteht das? Guck doch mal, wer damit interagiert, guck doch mal, was du mit neuen Leuten, mit alten Leuten, was du halt einfach mit Liefern und Kammern machst, egal. Schau dir an, welche Netzwerkkomponenten da drin sind, mach dir mal Gedanken darüber, welche Daten da drin rumschwirren, ja, sind das Daten in Motion, sind das Daten in Rest, also geht es quasi um Daten, die sich bewegen, sind das Daten, die in irgendeinem Schrank sind. Kümmere dich um ein Monitoring, kümmere dich um Events, kümmere dich um Notfälle, kümmere dich um Backups, kümmere dich um alles, was man sich so vorstellen kann und das schön pragmatisch Stück für Stück. Das steht also da erstmal drin.
Auch wieder aus eigener Erfahrung, manchmal reicht auch bloß, sich um ein Schloss zu kümmern, was man vor den Schrank macht.
Nee, das reicht eben nicht, wenn du eine hochkomplexe industrielle Anlage hast und, keine Ahnung, mehrere Schlösser brauchst und dann dem Hersteller oder den Herstellenden sagen willst, wie sicher dieses Schloss denn eigentlich sein soll. Ja, also du brauchst irgendetwas, wo du einem Hersteller also so einwandfrei sagen kannst, was du von ihm willst, damit du die Ausschreibung an möglichst viele Personen ausschreiben kannst. Also angenommen, du hast ein System, das ist eine Presse, du willst nicht, dass jemand dabei zu Schaden kommt. Da willst du dem Hersteller sagen, also es sollte ungefähr so sicher am Internet hängen, dass niemand einfach von außen damit interagieren kann und dann Leute zerquetscht werden, ja? Und dafür gibt es in der 62443 sogenannte Sicherheitslevel. Da gibt es quasi einen fest definierten Standard, in dem man entsprechend über Hersteller und Käufer und Betreiber hinweg kommunizieren kann, wie sicher ein System ist und welche Maßnahmen dafür zu tätigen sind, dass ein System eben dieses Sicherheitslevel erfüllt. Ein Sicherheitslevel ist zum Beispiel Level 0, das ist gar keine Anforderung an den Schutz hat. Level 1 wäre Schutz vor unbeabsichtigten oder zufälligen Missbrauch. Was ich auch immer geil finde, wie man so zufällig irgendwie sich in ein System hackt.
Ja, so wenn einfach so ein Stein auf den Anknopf fällt und dann geht die Presse los, ne?
Oder wenn man so viermal die Null aus Versehen tippt und dann Enter, dann ist das auch schon fast zufälliger Missbrauch. Ja, und dann geht's halt weiter. Level 2, vorsätzlicher Missbrauch mit einfachen Mitteln. Level 3, vorsätzlicher Missbrauch mit anspruchsvollen Mitteln. Und dann halt Level 4, Schutz vor vorsätzlichem Missbrauch unter Einsatz anspruchsvoller Mittel und umfangreicher Ressourcen. Also sowas wie zum Beispiel staatliche Akteure abwehren zu können, etc. Und da gibt's halt für jedes dieser Level, kannst dann sagen, ich hätte gerne eine Komponente, die soll halt Sicherheitslevel 4 haben. Gibt's dann halt Bedingungen, die diese Komponente erfüllen muss. Zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung, zum Beispiel zentrales Benutzermanagement, zum Beispiel eine Kryptografie, die auch wirklich das hält, was sie soll. Guckt euch die 62443 an. Ich mache noch mal eine eigene Sendung, glaube ich, dazu.
Ist das dann auch warte so mal, wir haben noch dieses Pentacast-Projekt.
Ja.
Weil, ich glaube, was war unsere Rekordsendung? Waren 3 Stunden, also.
4 Stunden.
Oh, shit. Ich war dabei, ich weiß.
Das war die Mobilitätsfolge, ja, an der ich etwa 1,5 Wochen lang geschnitten habe, ja.
Wer ist dabei eingeschlafen von euch?
Anyhow, ist das dann mit dieser 62443 so wie mit zum Beispiel ISO 27001, dass man sich dafür zertifizieren lässt und dann kann man dann damit hausieren gehen von wegen hier, ich bin so geil, ich bin IEC EN 62443 zertifiziert und kauft bei mir und so weiter?
Ja, man kann sich danach zertifizieren lassen, man kann seine Produkte danach zertifizieren lassen und man kann auch seinen Entwicklungs- und Risikomanagementprozess danach zertifizieren lassen. Die Frage ist, ob man das will und ob man das braucht. Also
Also ich habe noch als Frage, wie updatefähig ist diese Zertifizierung, weil wir haben halt eine technische Entwicklung und ich habe immer das Problem bei Zertifizierung, dass Maschinen nicht abgedatet werden, weil sie zertifiziert sind und damit dann diesen Sicherheitssachen hinterherhängen. Inwiefern habe ich sowas in so einer Richtlinie drin, dass ich dann doch die Updates einspielen darf?
Oh, die Standardantwort auf deine Frage ist, es ist eine Kryptografie umzusetzen nach Stand der Technik. Stand der Technik steht da immer drin. Also da steht nicht drin, du musst hier irgendwie RSA 4096 machen, sondern steht halt drin eine adäquate Verschlüsselung oder da steht drin halt Zwei-Faktor-Authentifizierung, aber noch nicht genau wie. Das ist immer das Problem bei Normen. Ja? Die Normen sind halt langsamer als die technologische Entwicklung. Aber wenn du halt die Norm nicht anwendest, dann machst du halt auch nicht alles richtig. Also es ist halt einfach nur ein Plan, eine Anleitung, wie man sich strukturiert, dem komplexen Problem nähern kann, so eine maschinentechnische Anlage abzusichern.
Aber man bräuchte ja trotzdem noch irgendeine gewisse Regelmäßigkeit da eigentlich, weil wenn ich jetzt sozusagen einmal das nach dem Prozess abgesichert habe und dann ändert sich halt der Stand der Technik, dann fällt ja in dem Sinne die Zertifizierung nicht
also automatisch. Also die ISO 27001 nennt das Ganze Plan, Do, Check, Act. Also quasi plane, mache, überprüfe und dann mach's wieder. So.
Es ist ja auch eigentlich, also wenn du 27001 hast, ist ja Prozessmanagement eigentlich das Thema. Da geht es ja nicht darum, ich habe jetzt irgendwie einen sicheren Zustand und jetzt wird das ganze System in Epoxy eingegossen und bleibt für immer so, sondern es geht ja darum, dass du dann beweisen musst, dass du einen Prozess hast, um dich mit solchen Dingen zu befassen. Also auch einen Prozess für Update-Management und so ein Kram im Zweifelsfall.
Jeder gute CISO würde dir jetzt sagen, Sicherheit ist kein Zustand, Sicherheit ist ein Prozess.
Ja.
Also du musst das immer wieder machen.
Ich kann dir das wieder aus eigener Erfahrung machen, erklären. Es ist halt wirklich so, man baut ein System, was schön ist und das wächst mit einem. Also die Kabel, wie ich dir sage, sind alle schön beschriftet und auf einmal steckt das Kabel doch woanders drin. Also auf Deutsch, nachdem ich das Update mache, muss ich es ja auch wieder neu dokumentieren. Und entsprechende Algorithmiken müssen da halt
es gibt dafür Prozesse. Change Management Prozess ist das, was du gerade eben gesagt hast. Also Veränderungs... wie sagt man? Veränderungsfesthalten, Veränderungsdokumentation, Verwaltung, genau. Also ja, ihr seht, das ist ein komplexes Problem und man hat sich damit versucht, irgendwie strukturiert zu nähern und diese strukturierte Näherung hat man in mehreren Stufen gemacht. 62443 ist übrigens ISO 27001 kompatibel und konform. Ja, das heißt, wenn du 62443 machst, bist du auch ISO 27001 compliant. Der Risikomanagementprozess ist ein bisschen anders. Übrigens, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Neben diesem Stapel Papier hat jedes gute Management noch einen Stapel Geld, der dann sagt, das System ist zwar nicht sicher, aber wir sind darauf vorbereitet.
Warte mal, das kann man doch zusammen machen, oder? Man kann doch das Geld...
Hat man noch einen höheren Stapel Papier, der nichts wert ist. Also... Da müsste das Geld drucken. Eine Gelddruckmaschine wäre ein schönes Beispiel gewesen. Da hätten wir einige Probleme damit gelöst, indem wir noch mehr Geld
drucken. Warte mal, das kannst du alles in die Blockchain schieben.
Oder was mit KI. KI.
Sind diese Standards dann Selbstzertifizierung oder durch Auditoren? Das ist ja zum Beispiel so, wenn man immer Produkte kauft, dann sieht man immer dieses CE-Siegel draufstehen, also so zum Beispiel auf den Notebooks und auf den
China Exports
ne? heißt das, ne? genau, ne? Das CE-Symbol, was halt nach europäischen Unionsstandards irgendwie Produktsicherheit und sowas darstellen soll. Und das ist halt Selbstzertifizierung. Also da sagt der Hersteller ja, also mein Produkt ist ja total richtig super. Ich habe das hier geprüft und believe me. Und das ist dann halt...
Naja, es gibt da schon Dinge, die du tun solltest, bevor du das da drauf druckst.
Ja, gut,
aber... Also dein Risikomanagement könnte natürlich sagen, ist mir egal, aber...
Ich habe als Konsument auch ein Risikomanagement und mein Risiko ist, dass das jemand draufklebt, ohne es wirklich zu meinen, ohne es wirklich gemacht zu haben.
Also das CE-Zeichen heißt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Erbringung festgelegt sind. Das wusste ich.
Wer wusste das auch?
Das höre ich an deiner Stimme,
dass du das auswendig hast.
Also dieses CE-Zeichen ist halt wirklich eine Selbstzertifizierung. Sorgt eigentlich nur dafür, dass man eine Ansprechperson hat, die im Zweifel eben dafür haftet, dass man da sich nicht an die Regeln gehalten hat, an die man sich halt so halten muss. Achso, noch eins. Bei den ISO 27001, dann gibt es Auditoren, bei I62443 gibt es ebenfalls Auditoren. Das ist eine riesen Gelddruckmaschine für jede Person, die da Auditor ist. Aber es ist trotzdem irgendwie der Nachweis, dass du dich halt strukturiert damit befasst hast, dass deine Dinge, die du da fabrizierst, die du verkaufen willst, mit denen du da arbeitest, dass sie zumindest ein gewisses Mindestmaß an Hirnschmalz erfahren haben, damit du da halt eine gewisse Sicherheit, also Security an den Tag legst.
Ganz kurz Informationen, es gibt Webseiten im Internet, AliExpress etc. pp., wo man sich Zertifikate kaufen kann für Geld, ohne dass die jemand gekauft hat, angeguckt hat.
Das naja, hat er gut. von einem Freund.
Naja, natürlich kann man allen möglichen Quatsch fälschen und irgendwo kaufen und irgendwer bietet das an. Das überrascht mich jetzt nicht oder wenig. Wobei dass dir ja im Zweifelsfall, wenn dein Prozess halt wirklich im Arsch ist und die Presse deine Mitarbeiter presst, dann hilft dir das ja nicht.
Ja, ja, aber dann geht es ja darum, wer sozusagen zur Verantwortung gezogen würde. Und wenn er sagt, ja, ich habe die Presse mit dem Label gekauft und das hat vorher jemand heimlich dran geklebt, dann...
Dieses Label, ne, dass du ISO 27001 zertifiziert bist oder nicht, hilft dir übrigens auch dabei, eine Versicherung zu finden. Ja, also wenn du mal eine Versicherung haben willst, die dich eben dabei absichert, wenn du irgendwie doch Leute zerquetscht mit deiner Maschine, dass du nicht dann die Firma pleite geht, dann, also nee, halt, ich sage es anders, das klang ein bisschen zynisch. Wenn du eine Versicherung finden willst, die dir deinen Schaden minimiert, wenn irgendwann mal was Schlimmes passiert, dann so möchte diese Versicherung halt wissen, dass du alles Mögliche getan hast, dass das nicht passiert. Ja, und der Nachweis darüber, dass du alles getan hast, dass es nicht passiert, ist in dem Fall halt die ISO 27001 oder 62443. Das heißt, diese Zertifikate draufzukleben hilft dir nicht, vor allen Dingen nicht im Schadensfalle. Denn dann kommt die Versicherung und fragt, sag mal, dieser Auditor Zhang Jingguang kann da eigentlich sehr gut ISO 27001 zertifizieren. Und dann kommt halt raus, vielleicht nicht, und dann sitzt er halt doch auf dem Schaden und deine Firma geht halt pleite. So.
Wie wird man denn ISO 27001 Auditor?
Also man braucht so mehr Geld und dann geht man zum ersten Kurs, dann braucht man so mehr Geld, dann geht man zum zweiten Kurs und dann muss man quasi regelmäßig auditieren und dann kriegt man so einen Haufen Geld und dann kann man dann die nächste Zertifizierung also machen.
Also man muss zum Auditoren.
Es gibt, ohne Mist, es gibt Auditoren, also die quasi Leute ausbilden, die Auditoren werden. Und das ist eine Spezialqualifizierung für Auditoren.
Okay, ich habe eine neue Frage. Wie wird man Auditor?
Also man braucht einen Affen. Wer bildet dann andere Affen aus? Nee, also ja, es ist halt nur ein Berg Papier. Es ist eine unendliche Bürokratie, mit der man sich da beschäftigt. Aber stellt euch mal vor, ihr habt keine Ahnung von Computern oder findet niemanden, der euch da wirklich technisch hilft oder habt irgendwie eine riesen Hütte am Start, die halt nicht von irgendwie zwei Leuten im Soho-Bereich gemanagt werden kann. Du brauchst dann halt wirklich irgendein strukturiertes Vorgehen und dann brauchst du irgendwie so Arbeitspakete und dann musst du halt wirklich Leute strukturiert losschicken und das kriegst du halt nicht hin, wenn du nur BWL studiert hast. Dann gehst du halt los und ziehst dir halt irgendeinen Standard, weißt du? Und dann lässt du das halt abarbeiten und dann am Schluss kannst du sagen, gut, wir haben das abarbeitet, jetzt fangen wir wieder von vorne an, aber wir haben es halt einmal gemacht und jetzt kriegen wir unsere Versicherung und dann komme ich nicht in den Knast, weil ich es nicht richtig gemacht habe. Also darum geht es doch dann letztendlich.
Na, mir wäre es schon eher lieber, dass die Presse gar nicht erst Menschen presst, bevor du in den Knast kommst. Also.
Ja, aber du willst auch Auto fahren, das heißt, Pressen brauchen wir, ja? Nee, du willst auch in Autos transportiert werden. Gut.
Ganz kurz noch zur Information. No apes were harmed.
Ja, keine Affen wurden für diese Sendung verletzt, außer mein innerer Affe. Gut. Wenn sich Leute mit uns mal über die ISO 27001 oder 62443 unterhalten wollen, ich bin auch morgen noch hier.
Also wir haben, warte mal, Tim Pritloff, der steht gerade auf Buchhaltung. Du scheinst gerade dich mit der ISO 27001
es gibt Informationssicherheitsmanagementsysteme und es gibt auch OT-Managementsysteme, da kann man sehr viel Papier erzeugen. Aber das Papier ist es nicht, worum es geht. Es geht darum, dass wir unsere Welt so ein bisschen strukturiert sicherer machen, damit halt niemand verletzt wird. Ja, das ist immer so der Aspekt, den ich da versuche zu vollführen. Und ich musste leider Praxisbeispiele weglassen. Sonst wäre das bestimmt auch noch ein bisschen praktischer
geworden. Also ich wäre eher an negativen Praxisbeispielen interessiert, weil die sind interessanter.
Ich kann jetzt ein Praxisbeispiel noch reinbringen. Ich werde die technischen Details daraus zensieren, aus offensichtlichen Gründen. Ich wurde neulich auch auditiert. Wir haben auch einige Audits, die so jedes Jahr passieren in unserer IT-Infrastruktur, auch weil unsere Kunden die entsprechenden Zettel halt sehen wollen und so weiter. Und einer von diesen Audits war ein Audit für einen chinesischen Informationssicherheitsstandard, weil wir auch ein paar Rechenzentren in China rumstehen haben. Und da ist das dann, also ich weiß noch nicht genau, woher das kommt, ob das von den Kunden kommt oder ob das einfach eine Regierungsanforderung ist, irgendwie eine Policy oder sowas. Jedenfalls kam dann eine Kollegin zu mir, die auch der chinesischen Sprache mächtig ist und die dann gesagt hat, ja, wir machen hier so eine Audit-Session zu deinem System und so weiter. Und ja, so ich so, ja, okay, soll ich was vorbereiten, sowas? Ich habe also meine Slide-Decks von solchen Sessions, die schon in der Vergangenheit passiert sind. Nee, ist alles okay, das machen wir so ad hoc. Und dann komme ich in dieses Meeting halt rein und sie halt quasi als die Vermittlerin oder wie ich dann halt festgestellt habe, als die Dolmetscherin. Oh.
Ich sehe hier gerade. Und die ruft gerade an?
Ja, genau. Das ist die Warnung, dass wir gleich die Radiohörer abwerfen müssen, weil die Zeit langsam rum ist. Aber die Anekdote mache ich noch kurz zu Ende. Und es stellte sich dann nämlich heraus, die Auditoren, die dann da auch in dem Call drin waren, die haben halt nur Chinesisch gesprochen. Also wir haben natürlich Englisch geredet miteinander, aber die verstanden halt nur Chinesisch, sodass dann halt diese Session so ablief, so diese etwa eine Stunde, die ich da halt mein System demonstriert habe für den Zweck dieser Auditierung, dass sie mir eine Frage gestellt hat, dann habe ich das halt demonstriert, so in 2 Minuten halt ein bisschen rumgeklickt und so und ja und das ist hier und so und hier ist irgendwie die Verschlüsselung aktiviert und was nicht alles. Und dann sie so, okay, danke. Und dann fängt es halt an, dass sie miteinander Chinesisch reden. Ich habe dann halt stattdessen irgendwie Zeitung gelesen und dann irgendwann habe ich meinen Namen gehört und dann ging es dann halt wieder weiter. So, also so immer so 1 Minute was machen, 10 Minuten warten, dass die miteinander ausdiskutieren. Ich habe auch keine Ahnung, worüber die da geredet haben. Und das war dann einfach danach so, okay, nächste Frage. Und ich so, okay, also offenbar scheint das hier so, ja, okay. Und es ging auch offenbar okay, ja.
Aber also, wie du sagst, ne, du hast halt diesen Bergpapier und daneben ist das chinesische Bergpapier und dann genau. Hast du da den indischen Bergpapier und den russischen Bergpapier.
Ja, genau. Aber nach halt deiner Beschreibung gab es gar kein Papier oder wie?
Ob die Papier hatten, das ist mir nicht bekannt. Das haben die dann im Zweifelsfall woanders abgeklärt. Also ich habe auf jeden Fall keine chinesischen Zettel auf meinem Schreibtisch vorgefunden. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen für IT-Security und OT-Security.
Die sind noch im Schiffscontainer unterwegs zu dir.
Ach so, ja, das kann natürlich sein. Apropos Schiffscontainer, ich glaube, der Schiffscontainer mit der Musik ist schon angekommen.
Der Schiffscontainer mit der Musik,
denkst du? Weil wir müssen jetzt die Radiohörer abwerfen. Also wenn ihr den Rest als Radiohörer weiterhören wollt, dann könnt ihr gerne die Podcast-Fassung finden unter c3d2.de oder Pentaradio in allen gängigen Podcast-Apps. Und was haben wir an Musik?
Und meine Lieblings-Media-Plattform media.ccc.de, falls irgendjemand dieses Gespräch hier doch veröffentlichen sollte, wieder meines Willens.
Also du kannst dich noch opt-outen, dann würde ich dir so einen Affe dahinsetzen, so wenn du
das digitale willst. Papiertüte aufsetzen.
Du ist ja bisher weitgehend schwarz, wir könnten hier also so einen Black Wall hinmachen.
Nee, schwarzen so. Balken drüber.
Also ich glaube, mit KI kriegt man da schon ein Affengesicht aus.
Aber ich glaube, wir sind durch, oder? Wir werfen alle jetzt raus und dann haben wir es geschafft für heute.
Ja, waren wir noch ja, einmal. Warte mal, also wir spielen jetzt tatsächlich erstmal hier, wir verabschieden die Radiohörer. Und zwar verabschieden wir die mit Lobet Smacks a Jackpot.
Tschüss. Tschüssi.
Also bei euch machen wir natürlich noch weiter. Du gehst halt einfach, da machen wir alleine weiter.
Also, auf Wunsch eines einzelnen Herrn und seiner 2 Freunde sprechen wir jetzt noch ganz kurz über ein weiteres Segment, weil wir das nicht oft machen.
Und das nur in der Podcast-Fassung?
Ja, genau. Und das machen wir jetzt. Und zwar sind
jetzt
wir
ja, jetzt sind wir ja sozusagen unter uns. Also, ich vermute zwar, es werden möglicherweise mehr Leute den Podcast als die Live-Radio-Fassung.
Aber das wäre jetzt interessant. Meinst du, ob mehr Leute den Podcast hören als hier heute live da?
Höchstwahrscheinlich nicht.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen,
vor allen Dingen so groß die Leute, wie die Crowd heute ist. Vor allen Dingen die Leute, die sonst den Podcast hören, die sitzen ja schon alle hier.
Ja. Genau.
Das werden wir ja dann sehen an unseren nicht vorhandenen Serverstatistiken, ob diese Sendung viel weniger runtergeladen wird als üblich.
Seit 5 oder 10 Jahren rede ich, dass wir mal wissen könnten, wer uns überhaupt hört, ob sich der ganze Quatsch überhaupt lohnt.
Ja, aber wir sind halt datenschutzsparsam, deswegen wissen wir es nicht,
wer das hört. Wir wissen es, datenschutzsparsam, herzlichen Glückwunsch. Wir wissen es einfach nicht. Also wenn ihr wirklich mal uns eine Freude machen wollt, ruft wirklich mal an oder schickt uns mal wirklich einen Fax, am besten während der Sendung an die 0351 3205 4719.
Wir haben da ernsthaft ein Faxgerät dahinter.
Ja klar.
Also es gibt hier auf der Seite eine Coloradio-Faxnummer, was auch immer passiert, wenn man da was hinschickt.
Also ich erzähle meinen Kunden ja immer, dass wenn man einen Fax verschickt, dass dein Informatiker stirbt. Aber ich hoffe ja, dass ich Scheiße erzähle.
Ihr könnt uns ja stattdessen noch eine Diskette in der Post schicken.
Oh, und bitte bloß 7,5 Zoll.
Was? 7? 5?
Also von 7,5 Zoll habe ich kein Laufwerk. Also im 7,5?
Nein, 7 meine ich.
7, ja. Wollte gerade sagen.
Na, hast du nicht deine ICBM zu Hause, die das noch braucht?
Also ich glaube, ich habe irgendwo noch einen 5,25 Zoll und einen 3,5 Zoll. 3,5 Zoll habe ich sicher noch.
Ich bin so, ja schon älter, also ich müsste room, im Lager ey. Noch ein RLL-Laufwerk haben. Also das würde ich
so, das könnt ihr dann nach der Sendung draußen klären. Wir haben jetzt noch das Thema Podcast-Empfehlungen, denn wie gesagt, wenn ihr diesen Podcast hier hört und vielleicht sagt ihr, okay, also diese 4 Typen da auf der Bühne, das ist mir zu chaotisch, ich brauche jetzt irgendwie was ein bisschen Strukturierteres, dann habe ich hier eine Empfehlung für euch, und zwar neben der Spur, was Honky vorhin schon mal anmoderieren wollte und wo ich ihn dann aber abgewürgt habe, weil das leider aus dem Pad nicht ersichtlich war, wie die Reihenfolge hier ist. Wie gesagt, wenn man etwas besser Organisiertes hören möchte, neben der Spur, gerade noch relativ neu, ich glaube Anfang des Jahres gestartet, von dem Journalisten Mick Klöcker, der dort berichtet über weltpolitische Entwicklungen, die es so in den Nachrichten nicht über die Kurzmeldung hinaus schaffen. Also zum Beispiel gab es neulich eine 2 Stunden lange Folge zur Lage in Niger, zu dem Land in Westafrika, wo es gerade einen Umsturz gegeben hatte, was halt so in den Kurzmeldungen mal kurz vermittelt wird. Und da in dem Podcast kann man dann mal sich genau anhören, wie es eigentlich da zu der entsprechenden politischen Situation gekommen ist, was da die Hintergründe sind und warum die Leute dort tatsächlich so einen Militärputsch vielleicht gar nicht so eine schlechte Sache finden teilweise. Jetzt gerade war auch wieder eine aktuelle Folge rausgekommen zu der BRICS-Konferenz, die jetzt vor 1-2 Wochen oder so war, wo die entsprechenden Hintergründe aufgeschlüsselt werden und eben auch das auf einer Größenordnung von 1,5 bis 2 Stunden. Und ich dachte auch immer so, ja, Talkradio mit einer Person, die dann für 2 Stunden redet, das wird irgendwann ermüdend, aber Mick Klöcker kriegt das wirklich ganz gut hin, der ist da super vorbereitet und ist offenbar auch im Reden sehr versiert, auch über so eine lange Zeit das noch interessant zu gestalten.
Und wenn ich das gehört habe, aber noch Nachschlag brauche...
Na, was für ein Zufall, da haben wir doch genau die richtige Sache für dich. Darauf wurde ich heute hingewiesen, und zwar auf den Podcast-Nachschlag von der Dissidentenfraktion im Stadtrat. Das ist auch eine Fraktion, also
Dresden,
die mir jetzt dadurch erst neu
Stadtrat
bekannt
Dresden,
ist.
Dresden, ja. Sollten wir vielleicht sagen, ja.
Und zwar, die umfasst insgesamt 4 Politiker, die im Dresdner Stadtrat vertreten sind. Michael Schmelich, Max Aschenbach, Martin Schulte-Wissermann, Johannes Lichti. Ich denke mal, unserem Publikum, die hier im Raum sitzen, sind einige von diesen Namen bekannt. Da hört man Namen von den Grünen, von den Piraten. Max Aschenbach ist von der Partei Die Partei. Und die... ich sehe hier Reaktionen im Publikum. Und ich habe mir heute auch mal, damit ich hier auch darüber berichten kann, was da vor sich geht, mal die aktuellste Folge angehört. Ja, und da wird im Prinzip berichtet, was in den Stadtratssitzungen so passiert, worüber besprochen wurde. Und auch so Hintergründe darüber, wie so die Gemengelagen sind in der Kommunalpolitik. Also vielleicht auch für jemanden, der hier noch nicht so vertraut ist damit, vielleicht ein guter Einstieg, um seinen Grundüberblick zu bekommen, was in der Kommunalpolitik so vor sich geht.
Wenn du gerade Kommunalpolitik sagst, also hatte ich auch erschreckende Erlebnisse, wie ineffizient man eine schriftliche Abstimmung in einem Stadtrat gestalten kann. Da wurden nämlich tatsächlich zum Zeitpunkt der Abstimmung den allen Abgeordneten einzeln nacheinander ein Stimmzettel gereicht, und es gab eine Stimmkabine, um die anzukreuzen, und eine ohne, um die einzuwerfen. War sehr effizient.
Sehr gut. Ja, so macht man das. Wenn man lernen möchte, wie Datenaustausch effizienter vonstatten gehen kann, kann man das im Multicast tun. Auch ein lokaler Podcast von der AG Dresdner Studentennetz oder AG DSN. Ja, den Podcast gibt es leider in der Form, glaube ich, nicht so mehr. Also der wird zumindest nicht weitergeführt, aber man kann sich natürlich das Archiv anhören. Das lief von 2017 bis 2021. Nach dem, was ich gehört hatte, ist das halt eingeschlafen, weil der entsprechende Student, der sich darum gekümmert hat, dann halt ausgeschieden ist. Wie das halt so ist in einer Organisation, die von Studenten geführt wird, da gibt es natürlich den entsprechenden Turnover, sobald die Leute mit dem Studium fertig sind. Das kennt jeder, der vielleicht auch mal in der Fachschaft aktiv war oder vielleicht auch in der Schülervertretung zu Schulzeiten noch. Aber wie gesagt, da ist ein Dokument entstanden auf diese Art und Weise über die technischen und politischen Herausforderungen in der Arbeit so eines Vereins, der Datenkanäle bereitstellt, damit die Datenspuren sich durch das Netz bewegen können.
Lustigerweise waren die letzten 15 Folgen aus den letzten 5 Jahren, also genau ein Studium lang, also gut erkannt.
Ja, genau, ne? Genau, den Podcast habe ich nicht selber gehört, aber da vertraue ich der Empfehlung. Und die AGDSN ist auch eine bekannte Größe hier in Dresden.
Ja, die deswegen waren auch schon hier auf den Datenspuren vertreten, ja, genau, in verschiedenen
Personalien. Ja, die Personalien haben auch ein schönes Netz. Also ich habe mit denen netzmäßig schon zu tun gehabt, sozusagen als Admin in Anführungsstrichen. Ich hatte für das Studentenwerk da diverse Sachen gemacht und da muss man immer mit denen zusammenarbeiten. Relativ kompetente Leute.
Ja. Nach einem Podcast, der jetzt, ja, wie gesagt, eingeschlafen ist aus den beschriebenen Gründen, haben wir hier noch einen anderen Podcast, der gerade aus dem Winterschlaf wieder aufgewacht ist. Und damit schöne Grüße hier an Kilian und Hendrik, die zusammen den Podcast akronymisierbar machen. Ja, Kilian und Hendrik, beide zwei Dresdner Programmierer. Am Anfang waren es noch Informatikstudenten, mittlerweile sind sie halt in der Branche angestellt, reden über IT-Entwicklung, Programmiersprachen und so weiter. Also für alle Leute, denen das Penta-Radio nicht nerdig genug ist und nicht tief genug in die Technik einsteigt, ist das vielleicht eine Alternative. Die aktuellste Folge war zum Thema ADA zum Beispiel, also Programme, die noch ein bisschen stärker strukturiert und beweisbar und so weiter sind, als das mit den meisten Programmiersprachen der Fall ist.
Und dann laufen wir ja auf einem lokalen freien Radio, nämlich dem Coloradio. Und da gab es ja zuletzt auch seltsame Entwicklungen, wo plötzlich kommerzielle Radios irgendwie auch die gleiche Förderung erhalten sollten. Keine Ahnung, müssen wir mal beobachten weiter. Da empfehlen wir natürlich noch weitere Sendungen, die auf freien Radios laufen, nämlich bei Radio Korax.
Ja, mein Lieblingspodcast aus allen Städten, die sich auf alle, wie sage ich? Mein Lieblingspodcast aus Städten, die sich auf alle reimen. Die Sendung für die vernetzte Welt, da geht's um CDB-Funk, ChatGPT, moderne Ablasshandel. Es ist immer wieder schön, dort reinzuhören. Die Leute machen das seit Ewigkeit und machen das sehr gut, auch regelmäßig. Und Radio Korax ist ein toller Sender, den man jederzeit unterstützen kann. Und wenn ihr dort mal Kontakte braucht, sagt Bescheid. Also auch ich war da schon mal zu Gast.
Also ich würde gerne noch einen Podcast hinzufügen, den ich gerne höre. Ich gucke jetzt mit Absicht nicht hier rüber. STP.
Macht mir nichts.
Wichtig, genau. Also
ja, das müsste man mal gucken, was das
ist. Weil wir sind gerade bei kleineren Podcasten, also der Schlüsseltechnologie-Podcast, für alle, die sich so ein bisschen mit Informatik und mit Konzepten wie Computer funktionieren wollen. Ich höre den allerdings in dreifacher Geschwindigkeit.
Das finde ich mir unbegreiflich, wie du das machen kannst. Ja. Also ich höre ja auch viele Podcasts in so zwei und teilweise zweieinhalbfacher Geschwindigkeit. Meine eigenen kann ich nicht in zweifacher Geschwindigkeit hören. Dafür rede ich zu schnell. Aber ich freue mich, dass du etwas daraus mitnimmst, auch in dreifacher Geschwindigkeit.
Genau, also vielleicht heißt das, dass ich nichts mitnehme.
Ah. Vielleicht benutzt du es auch einfach nur als Random-Generator für seine Crypto-Keys oder so.
Genau, wir hatten das doch vor uns mit dem Modem, oder? Das klingt dann so. So. Ja, genau. Also Schlüsseltechnologie-Podcast mit dir und
Timeless,
also wirklich zu empfehlen, nett gemacht, immer wieder eine Empfehlung.
Meister Timeless, ich wollte es nur mal sagen.
Genau, ich habe von Timeless übrigens auch noch eine Empfehlung bekommen, und zwar ein Sammelfeed namens Wissenschaft auf die Ohren. Der wird gepflegt von Holger Klein, der ja auch von einigen Podcast-Formaten bekannt ist, zum Beispiel Wer redet, ist nicht tot oder der Resonator-Podcast.
Ja. Da war er auch in Dresden im HZDR zum Beispiel.
Und als Teil dieses Resonator-Projekts pflegt er diesen Metafeed Wissenschaft auf die Ohren. Und das ist nicht eine einzelne Sendung, sondern es ist eine Auswahl besonders hörenswerter Sendungen zum Thema Wissenschaft von verschiedenen Quellen. Also wann immer Holger halt irgendwas findet, vielleicht eine bestimmte Folge von einem anderen Podcast, die besonders herauszuheben ist, kommt die da in diesen Feed mit rein. Und Timeless hat mir da insbesondere empfohlen, jetzt ist es natürlich gerade weg auf meinem Telefon, besonders diese Folge hier und verlinkt dann auf eine Folge von WDR Medien, ein Feature zur Auschwitz, der Topografie eines Verdichtungslagers. Gibt auch den Hinweis dazu, definitiv Content- oder Triggerwarnung hier reinzupacken, denn das sind quasi Beschreibungen davon, ja, von Leuten, die halt Auschwitz selber erlebt haben. Das ist ein Beispiel von etwas, was man in diesem Podcast, in diesem Feed finden kann. Und wie gesagt, alle möglichen anderen Formate, die sich mit Wissenschaft und Technik befassen.
Genau. Ich würde aber trotzdem nochmal das Publikum involvieren, weil wir reden jetzt so ein bisschen gerade über Podcasts und mich selber würde interessieren, wie viel Podcasts ihr in eurem Podcast-App habt. Also so einfach nur so...
Einfach mal durchzählen.
Also wer will, oder wir können es so machen, ich sage, hebt eure Hand, wer hat mehr als 10 Podcasts in seinem Podcast? Genau. Okay, also haben wir schon, eine Musik?
Nein. Ihr sollt nicht einen Podcast neben dem Penta-Radio haben, ne? Also.
Doch nur einen.
Weiß jemand, STP. Ob Antenna-Pod das hier gleich als Summe anzeigen kann?
Also im Antenna-Pod, der zeigt das in den Statistiken an, glaube ich, oder?
Statistiken? Okay.
So, also fangen wir vielleicht mal so an. Wer hört Podcasts? Da gehen einige Hände hoch. Nicht alle, aber die meisten. Wer hört mehr als 10 Podcasts? Ja, es wird schon weniger, mal gucken. Ja, die so Hälfte. Die Hälfte etwa. Wer hört mehr als 20? Ja, jetzt sind wir so bei 5 insgesamt mit den zwei hier. Naja, 6, 7, okay.
Wer unterhält sich trotzdem noch mit echten Menschen auf der Straße?
Genau. Wer?
Einige Hände schallen runter.
Wer unterhält sich stattdessen mit ChatGPT?
Ja, nein.
Wer hört? Die Hand bleibt oben, das finde ich gut.
Die Ökük ist bei allen dabei.
Keine Namen.
Okay, das piepst mal raus.
Gut, ich glaube, wir haben es, oder? Leute, ich bin durch.
Also ich habe hier 84 Podcasts drin stehen, 7200 ungehörte Folgen.
Auf dreifacher Geschwindigkeit, er kriegt weniger als die Hälfte mit.
Okay, ich bin so doof, die Statistik zu finden und zu voll zum Zählen.
Nee, mein Problem ist ja, wenn ich einen Podcast finde, den ich hören will, denke ich so, okay, fuck, jetzt muss ich von vorne anfangen, weil ich so ein verdammter Completionist bin. Das ist dann besonders schlimm, wenn man einen YouTube-Kanal findet und der sieht mir interessant aus und dann guckt man so, oh nein, 1500 Videos. Okay, los geht's.
Ich habe da eine Empfehlung für dich. Dreifache Geschwindigkeit.
So, dann werden wir jetzt in dreifacher Geschwindigkeit hier Schluss machen.
Dreifache Geschwindigkeit geht aber nicht in der Default-API von YouTube. Das ist schwierig. Da geht nur zweifache.
Leute, ich muss nach Hause. Ich habe noch Wasser auf dem Herd.
Hier, ich habe noch eine wichtige Guck-Empfehlung. media.ccc.de. Dort findet ihr alle Vorträge, die jetzt dieses Wochenende sind. Wenn ihr uns im Podcast hört, ist das Wochenende bereits vorbei, da heute der Dienstag der 26. ist.
Alle Vorträge von diesem Wochenende findet man wahrscheinlich nicht,
könnte ja, ich mir gut, vorstellen. Ja gut, alle, die aufgezeichnet wurden.
Ansonsten, falls ihr diesen Vortrag auf mediaccc.de gesehen habt und eigentlich euch fragt, was für Heinis hier auf der Bühne saßen, dann findet ihr uns nicht auf pentaradio.de, das gibt's nämlich nicht. Ihr findet uns auf c3d2.de und dort irgendwo in den News.
Nein, / pentaradio, glaube
ich. /radio.html. Ihr findet's schon und wenn nicht, auch nicht so schlimm.
Und es gibt auch kein Web 2 oder sowas, sind wir noch? Oder?
Ich glaube, also
wir sind, die Webseite hat, glaube ich, noch kein Bootstrap.
Ich glaube, Web 3 haben wir schon übersprungen. Wir sind, glaube ich, jetzt bei Web 4 angekommen. Nee, wir sind bei Industrie 4.0 angekommen.
Ah, okay. Ich will jetzt nach Hause.
sind wir schon IoT?
Vielen Dank für diesen Podcast-Abend am Freitagabend. Es gibt doch nichts Schöneres, als sich über Industrienormen und DIN.
Ja, ich glaube, der Herald hat nicht richtig zugehört.
Am Freitagabend zu unterhalten.
Der Herald weiß nicht mal, dass wir Dienstag haben. Das ist schlimm.